Guten Abend. Heute ist der 14. September 2025. Wir haben die Episode Nummer 291 vom Donau-Tech-Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Ja, starten wir hinein ins 13. Jahr unseres Podcasts. Gerade noch mal nachgeschaut vorher. 2013, irgendwo so Anfang September, 3.4. da haben wir die erste Episode aufgenommen. Ist schon ganz schön eine Weile her. Jetzt haben wir eine kleine Sommerpause hinter uns und ja, ich hoffe, wir wissen es nur, wie es geht. Wir haben uns auch eigentlich jetzt wirklich so auch nicht mehr gehört seit der letzten Episode, gell?
Ja,
nur ein bisschen so geschrieben. Ja. Wo starten wir los? Was gibt's zum erzählen? Haben wir noch Follow-up irgendwas? Ich habe noch einmal zwischendurch jetzt beim Einsteigen in die Kommentar-Section auf der Webseite gesehen, dass wir noch eigentlich da mal was zu Feedback gekriegt haben, glaube ich, wo wir nicht eingegangen sind drauf, zu Wim und so von Markus und zum Primagen. Ja, wir haben dann aber letztes Mal ein bisschen schon geredet über die, dass wir wieder ein bisschen zurückgestiegen sind zu den Wim-Experimenten. Ja, ich hab da bei mir auch generell jetzt ein bisschen, weiß jetzt, steigen wir vielleicht gleich mit dem dann ein. Ich hab das vorher schon gesehen auf der Liste. Ich hab mir dann in die letzten, seit der letzten Episode scheinbar war das erst, ist schon länger her, aber da hat es einen Podcast vom Lex Friedman gegeben, wo der David Heinemeier Hansen zu Gast war. Und den habe ich mir mal angehört. Und der hat mir sehr gut gefallen. Ich hau den Link jetzt da gleich mal einer auch, Link kopieren. Und zwar, weil ich in sehr vielen Punkten da einfach mit dem, was der DHH, David Heinemeier Hansen, halt so denkt von seiner Arbeit und vom Softwareentwickeln und so weiter, ganz gut mit einem d'accord gehe und sehr viel vor allem, der Einstellung her ganz gut finde. Und das spürt ein bisschen in das Ganze, warum ich jetzt mit dem Wim da dazugekommen bin, das spürt ein bisschen da rein, weil der hat jetzt auch in letzter Zeit ein paar so Open-Source-Projekte gemacht, weil er diesen Weg auch ein bisschen gegangen ist mit, weg von ein bisschen mit, von Apple, weil die haben sich da mal ein bisschen zerstritten auch von wegen, wie sie die Mail-App da gebaut haben und dann hat Apple einer gesagt, sie müssen da in der Purchase und was es ist und dürfen sie den Store und so weiter. Ja. Hat er da ein bisschen einen Krieg gehabt. Und der hat sich jetzt ein bisschen auch so umorientiert von wegen Betriebssystem und so und hat da zwei so Open-Source-Projekte gemacht eigentlich. Das erste, da bin ich dann einmal eben, ich habe in den letzten Episoden immer wieder drüber geredet, über meine Terminal- und Command-Line-Tools und so, ja, und da bin ich schon mal ein bisschen mit dem in Berührung gekommen. Das eine war das OmaCube, ja, .org, ich schau da auch gleich den Link gerne. Das ist im Prinzip sein GitHub Open Source Projekt, um auf Ubuntu Basis, auf einem Ubuntu Linux mit einem Install Skript sämtliche für ihn, sag ich mal, sein predefined oder sein preferred Set of Development Tools zu installieren. Ja, da ist halt dann ein NeoVim dabei und ein Visual Studio Code aber auch und ein Spotify und ein OnePassword und dann verschiedenste Command-Line-Tools halt, ja, und so ein Window-Management-System auf Basis von StellyJ und LazyVim ist dabei und lauter so Tools, die mir auch jetzt in meiner, wie soll ich sagen, Command-Line-Periode da halt dann einmal wieder untergekommen sind. Das hat mich schon ganz cool angeschaut und da ist ein YouTube-Video drauf, wo das alles ein bisschen präsentiert, ja, und irgendwie habe ich da ein bisschen, bin ich da ein bisschen neidisch geworden, so quasi auf das coole Development-UI oder das coole Development-Setup, das er da hat mit dem ganzen Window-Tiling auch und voll schnell umschalten und bla bla bla, aber ja, ich muss sagen, ich bin jetzt da auch wieder von den Tools ein bisschen, also das StellyJ habe ich ein bisschen probiert und habe mir sogar das OmaCube einmal auf einer Partition auf meinen Windows-Rechner aufgesetzt zum Probieren und Herumspülen. Aber es ist halt wirklich zart, wenn du vom Mac kommst und die ganzen Shortcuts eigentlich schon so im Muscle Memory hast, und dann dir wieder komplett andere Shortcuts einzuprägen, ja, für alle möglichen Window-Navigationen und so. Da ist immer gedacht, es ist einfach produktiver, wenn ich da ein bisschen weniger verändere an meinen ganzen Dingen und mit den Tools, die ich halt schon länger arbeite, wieder mehr zurechtgekommen, ja.
Mhm.
Ja. Ja, und jetzt bin ich beim Ghosty eigentlich, ich habe ja auch mal T-Max und so ganz stark verwendet und das Sally-J ist ja auch so ja, wie T-Max nur halt noch mit ein paar mehr sozusagen opinionated Shortcuts und so zeigen und so Pop-Ups und was weiß ich, was du alles machen kannst im Terminal. Aber ich habe jetzt eigentlich gesagt, nein, es reicht mir eigentlich auf meinem Mac Ghosty als Terminal-Multiplexer mit ein bisschen Splitten und ein bisschen Tabs und so. Ja, da kann ich die Shortcuts eigentlich alle.
Ja.
Ja.
Okay. Ja. Das heißt, was ist da jetzt hängen geblieben von der ganzen Kaskade von
ja.
Tools etc., die was, du jetzt ausprobiert hast.
Genau, was ich habe gesehen, ich meine, wenn wir so ein bisschen durchgehen noch, das Basisding ist immer noch jetzt, oder das habe ich neu eingeführt, eigentlich heuer eben das Gemoi, also dieses Tool zum Dot-Files managen. Ja.
Ja.
Das habe ich dann ein bisschen aufgebaut, nur dass ich halt auch da so ein automatisches Skript mit Templates habe, wenn ich auf einen Server das mache, dass er mich fragt, ist das ein Development-Rechner, ist der Server, ist der checkt dann automatisch, ist Linux oder Mac und dann macht er halt quasi die ZSH-Sachen und so weiter dementsprechend. Dort Brew halt eine beim OMAZ-Shell und so weiter halt oder nicht, ja. Und dann das Ding ist auch ein ganz wichtiger Part, wenn das Atwin halt dieses Synken von der Command-Line-History über mehrere Geräte hinweg, ja, das, was ich vor ein paar Monaten noch nicht verwendet habe. Und was ist dann sonst noch so? Ja, eigentlich von NeoVim und Vim ist jetzt dann eigentlich nicht viel überblieben. LazyGit, dass ich ab und zu in der Command-Line einmal mit Git was tue noch so, ja. Aber halt Ghosty als Terminal-Ding jetzt quasi, da bin ich eigentlich umgestiegen von iTerm, was ich jahrelang verwendet habe, auf Ghosty, ja. Okay. Genau. Und sonst,
ja. Ja, das mache ich jetzt witzigerweise auch in letzter Zeit häufiger, dass ich mir einfach auch wieder mehr Git-Know-how in der Command-Line quasi aneignen mag.
Mhm.
Genau. Weil, ja, ich weiß nicht, ich habe teilweise, jetzt, ich meine, ich habe jetzt Git-Kraken relativ lang genommen.
Mhm. Ja,
oder auch eigentlich ja, auch immer nur lizenziert.
Mhm.
Genau, aber ich weiß nicht, ich habe da teilweise jetzt aktuell Probleme mit dem Git-Kraken, dass ich irgendwie teilweise nicht fetcht oder nicht pullt oder irgendwie so in die Richtung. Ich weiß nicht, ist da irgendwie was auf einer Seite umgestellt worden oder irgendwie so, oder ist da jetzt auf meiner Seite irgendwas kaputt? Mhm. Aber teilweise, keine Ahnung, hängt das Teil jetzt ständig?
Ja, ich habe das eigentlich Jahre, also immer schon, seit ich den verwende, ja, dass wirklich? Der irgendwann einmal nicht fetcht quasi. Ja, dann muss ich mal durchstarten nämlich, und dann fetcht er erst wieder.
Ja, genau, das ist ja das Komische, weil du startest im Grunde dann durch, ja. Aber das ist halt teilweise echt richtig nervig, ja.
Ja.
Wenn du gerade irgendwie, weiß ich nicht, was du, wenn du gerade hinterm Feature-Branch halt noch gar einmal, ja, einfach fetchen magst, weil du schauen magst, ob schon irgendwas geändert wurde oder irgendwie so. Da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Ich verstehe das nicht, wieso, dass das auf einmal jetzt, keine Ahnung, hat sich da, ja, ich weiß auch nicht.
Ich war mir da nie sicher eben, ob es mit dem zusammenhängt, dass ich, alle meine Git SSH-Keys und so weiter in OnePassword hab und der ja dann oft einmal den nicht kriegt quasi von OnePassword, wenn der Computer gelockt ist, weißt du, dass er dann den Key nicht hat und dann der Fetch nicht durchgeht, weil das in der Timer drin, weil er keine Authentifizierung mehr hat.
Ja, es muss ja irgendwie sowas sein mit den SSH-Keys.
Irgendwas
ja,
mit
den
SSH-Keys
habe ich aber kommt zumindest im UI nicht wirklich eine Fehlermeldung oder irgendwie sowas. Ja.
Stimmt nicht wirklich, ne? Das ist eben das Komische.
Echt mühsam, aber ja, ich habe halt dann gedacht, ja, ich weiß nicht, was Git-Kraken ist halt das, der Git-Kraken ist halt jetzt auch so eine Lizenz, die halt immer quasi so nebenbei zahle, ja, neben IntelliJ, neben DataGrip und mit dem ganzen Ding. Und durch das, dass, durch das, dass halt sowieso die Konstellation hast, dass halt viele Leute bei uns im Team, die kaufen sie halt jetzt nicht einen eigenen Git-Client oder zahlen sie den nicht selbst oder so.
Mhm.
Und die nehmen halt einfach das, was da ist. Das heißt im Grunde dann IntelliJ oder halt Command Line.
Ja.
Hat man auch für mich gedacht, ja, keine Ahnung, dann muss ich halt eigentlich, also es macht eh Sinn, ja, dass man sich einfach auch dann wiederum ein wenig mehr mit IntelliJ Git-Client auseinandersetzt halt und dort da die ganzen Workflows machen kann, die man halt auch im, also alle, wirst du das nicht hinbringen, ja, aber halt so die Basis-Workflows, die man halt so braucht, die man halt auch in Git-Kraken macht, ja.
Mhm.
Ich meine, das meiste, was man halt jetzt day-to-day macht, ist jetzt kein Rocket Science, weißt. Ich meine, so Branches auschecken, dort wegbranchen, da wegbranchen, ein bisschen cherrypicken, ja. Merge und Rebasen, Pool Rebase, bla bla. Ich meine, das kannst du alles im IntelliJ auch machen, ja.
Das IntelliJ habe ich da jetzt auch ein bisschen mehr hergenommen in letzter Zeit, weil ich einfach davon übergegangen bin, wieder mehr im IntelliJ machen, was ich sonst teilweise in Visual Studio Code gemacht habe. Also auch zum Beispiel so GitOps YAML-Files verwalten und so Zeigelwerk, ja. Das geht eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was mir da noch ein bisschen nervt im IntelliJ ist, dass er allweil warnt von wegen, jetzt mal, wenn es committest und pusht, dass irgendwelche Sachen nicht okay sind oder dass es noch Warnings gibt. Weißt? Das muss ich mir noch ein bisschen hinkonfigurieren, wo er mich da nerven soll und wo nicht. Also die, gerade wenn du zu YAML-Files editierst, dann passt irgendwo mal, keine Ahnung, die Ressourcen fallen beim Kubernetes irgendwo Eintrag oder irgendwas ist von einer nicht ganz aktuellen Spezifikationsversion oder irgend sowas. Und dann kannst du auch nicht mit einem Klick Commit den Push sagen, sondern musst du empfehlen, wenn man die Warnings abnicken sozusagen. Ja. Das stört mich aber wieder ein bisschen.
Ja, voll. Ja, da muss man sich überlegen, ob man diese Commit-Checks hast du dann, glaube ich. Ob man da, also was man sich da jetzt auftrat und was nicht. Ja,
ich habe jetzt der Default halt, weil ich es nicht so viel verwendet habe und das ist ein bisschen viel, finde ich halt. Ja.
Ja, weißt du, da kannst du dann quasi auch so Profile wieder dahinterlegen. Und dann halt schauen, ja, okay, dass du dann vielleicht die, was war das jetzt, YAML-Profile oder was hast du gesagt?
YAML-Files, wie es gibt,
das Kubernetes ja, und so. Da vielleicht, ja, ist ein wenig eine Spielerei, aber genau. Im Grunde kann man sich schon irgendwie so zusammenstöpseln, ja, voll.
Ja, wenn du sagst, jetzt Git Command Line, da habe ich auch jetzt immer wieder so Tasks, das hat mich beim Kraken auch immer gestört, dass gewisse Dinge halt nicht wirklich so gut unterstützt werden halt, oder was einfach gar nicht unterstützt werden. Keine Ahnung, so spezielle Operationen wie Git Rebase onto,
ja.
Das kennen sie einfach nicht, ja. Das könnte der Tower, den ich früher verwendet habe, ja. Ich hau da mal ein paar so zu links einfach rein zu die Dinge. Also das ist quasi, wenn du einen Branch nehmen willst und den quasi von einem anderen Punkt, wo du wegbrancht hast, quasi komplett abheben willst und auf einen anderen draufsetzen willst. Aber er sollte nicht alles mitnehmen quasi, sondern halt nur ab einem gewissen Punkt weg. Ja, das brauche ich sehr oft, weil halt irgendwie was schon dabei war in dem Branch, was ich eigentlich dann nicht mitnehmen will. Ja. Oder was ich auch viel mache, so quasi ein Git-Fix-Up. Also Git Commit Fix ab. Ja.
Das hast du, glaube ich, schon mal.
Ja, wo du halt quasi sagst, ich commit jetzt was, aber das sollte eigentlich für einen früheren, vorigen Commit irgendwo ein Fix ab sein, der dann eigentlich da eingepatcht werden sollte in den Commit. Ja. Damit ich die nicht oben drauf setze, sondern halt einfach in der Historie dann irgendwo spare bei einem Rebasen dann mit rein squash sozusagen. Ja. Und das sind einfach so Command-Line-Befehle, die mache ich halt einfach, ja, die kannst du im Tower nicht gescheit machen. Ja. Ich hau das nochmal da rein, Git Fix ab. Genau. Ja. Und noch was Interessantes, wenn wir schon bei Git sind, passt auch dazu, hat ein Kollege jetzt gerade einmal was postet auch. Jetzt muss ich kurz einmal schauen, ob ich das auf Anhieb den Link finde zu dem Artikel da dann. Und zwar, da gibt's was, das nennen sie Git Blame Ignore Refs. Sagt dir das was? Mal schau, ob das ist gleich der erste, der dann ganz gut erklärt. Ja. Da gibt es ein eigenes File, .git-blame-ignore-refs, also Revisions, ja. Und da kann man Revisions eintragen, die vom Git beim Blamen ignoriert werden. Ja. Was oft ganz praktisch ist, wenn du zum Beispiel so einen richtigen Move gehabt hast von einem Directory ins andere oder ein Rename oder was weiß ich, ja, dann hast du oft beim Blame quasi, dass das ganze File nur du das als Blame hat gesagt, wo du das verschoben hast quasi damals. Das ist der letzte Change. Und du willst aber eigentlich in dem File sagen, wer hat die Methode geschrieben, wer hat die Zeile gemacht und so, ja. Und das siehst du nicht, weil das Blame auf den letzten Change quasi geht, der halt dieser Move war. Ja? Jetzt kannst du den Commit von diesem Move, von dem Verschieben oder Umbenennen, da eintragen in diese Ignore-Refs-Listen sozusagen. Ja? Und dann ignoriert das Blame diesen Commit. Ja, das ist oft voll praktisch, weil du halt dann, wie gesagt, diese großen Changes beim Blame, was dir nichts bringen, wenn das ganze File dann nur noch ein selber Commit ist, ja, nicht haben willst du eigentlich.
Okay. Mhm.
Ja. Das haben wir jetzt angefangen.
Okay, das musst du einmal wissen, ja. Mhm.
Ja, das ist, weiß ich nicht, wann das dazugekommen ist in irgendeiner Version, steht das da eh dabei.
Naja, das ist halt auch, gell, das
war 23, ja.
Naja, was haben wir jetzt?
Was haben wir jetzt dann so, warte mal, Git, Bindestrich, Bindestrich, Version, halt das, 251.
Ah ja, da steht halt 251 auf der Webseite, das ist wirklich ganz das aktuelle 250. Mhm. Ja, das ist halt das Krasse, gell, das sind halt so Tools, die eigentlich verwenden wir es tagtäglich.
Ja.
Die werden halt aber auch weiterentwickelt.
Ja, ja. Und ich schaue da nie eine in ein What's New oder irgend sowas.
Ja.
Weißt du, was dir bei Git zum Beispiel tut? Ja? Deswegen kriegst du sowas auch nicht mit, ja. Ich meine, weiß nicht, was ist das für ein Jahr gewesen, wenn Version 2.23 rausgekommen ist? Keine Ahnung, warte mal, Git 2.23. Steht da Datum dabei? Highlights 2019. Ja. Ist auch schon 6 Jahre alt. August 2019.
Mhm.
Ja. Ja, also das ist oft ganz spannend, stolpert man wieder über sowas, wo man sich denkt, ja, das ist echt witzig, das haben andere auch schon gehabt, das Problem natürlich. Ja. Und dann haben sie sich sowas überlegt, das ist echt cool, ja.
Okay, okay. Ja, eben, ja, genau, ja, weil alle Features werden halt dann da nicht umgesetzt, gell? Eben gerade auch mit dem Fix-Up oder so, gell?
Nein, eben gerade im Kraken.
Das, da musst du halt im Grunde, was, im IntelliJ kannst du das machen, oder wie?
Nein, das kann ich nur in der Command-Line. Aber das gibt Rebase onto, ja, das geht zum Beispiel im Tower. Im Git Tower, den habe ich auch jahrelang hergenommen als Mac UI für den Git. Finde ich auch immer noch cool. Verwenden auch bei uns im Team ein paar, ja. Aber da kannst du zum Beispiel ein paar Commits einfach oben markieren im Tower und dann klickst du rechts die Maus drauf und sagst Rebase onto und weißt dann Branch aus sozusagen, dann setzt er die genau da drauf einfach. Ja. Dann suche ich da mal den Feature Request sozusagen aus. Da gibt es nämlich einen offenen, ich meine, was ich im Tower dann machen kann, ist ja mit einem Kraken Git Rebase Interactive, ja, und dann droppt man halt die anderen Commits unten alle, die man nicht haben will. Ja, ist ein bisschen Workaround, wenn es nicht süß an geht, ist eigentlich, da mache ich mal unten D, was der drop. Ja. Aber leider haben sie das Feature noch nicht, weil ich finde jetzt den Feature, die haben eh so offene Listen irgendwo von Features, was quasi gewünscht werden im Git Kraken, aber noch nicht dazugekommen sind. Finde ich jetzt gerade nicht. Naja. Ja. Aber zurück nochmal zum Heiner Meyer Hensen, also wirklich, wenn man Zeit hat, 6 Stunden, man kann sich ein bisschen an der Kapitel orientieren, das ist mit Kapitelmarken echt ganz cool. Ich finde einfach auch seine Einstellung zum Softwareentwickeln versus eben Management und was man, warum das er halt einfach, was er cool findet am Softwareentwickeln, was ihm da motiviert und taugt und so weiter und was er von AI und Vibe-Coding hält und diese Einstellung dazu, das da finde ich alles sehr cool eigentlich, ja. Also, ja, und das war jetzt also geil, weil da hat jetzt mal vor kurzem so ein Tweet gegeben vom Hashi, wie heißt der was das Hashi Corp gegründet hat, der heißt, warte mal, Hashi Corp Founder, muss ich kurz googeln, der Michel Hashimoto und der Aaron Dager. Der Michel Hashimoto baut ja quasi gerade open-source-mäßig so als Projekt halt diesen Ghosty-Terminal für Mac.
Ja, genau.
Den jetzt eben auch verwendet. Und dann haben sie nochmal auf Twitter jetzt auch öfters schon gefragt, ja, wie da seine Finanzierungsstrategie ist für das Projekt halt quasi, was der, wie er da hat sich gedenkt, da Value draus zu schlagen irgendwann einmal so. Ja. Und er hat geschrieben, ja, sein Finanzierungsprojekt ist ja halt quasi, dass er drei Kommas oder drei Beistriche am Konto halt hat auf sein. Also er hat über 1 Milliarde Dollar am Konto. von dem her macht er sich über das,
wurscht,
macht er sich über das keine Gedanken. Das heißt so quasi, das wird halt free bleiben und open source und so weiter. Ja, weil es macht er nicht wegen Geld. Und der Heiner Meyer-Hensen hat halt auch geschrieben, ja, er ist halt eben auch froh, dass er halt so Millionen verdient hat mit dem Basecamp und dem Zeug halt, dass er halt die Freiheit hat, solche Open-Source-Projekte einfach zu machen, ja. Weil das ist einfach das, was einem halt Spaß macht, gell?
Ja, genau. Obwohl beim David Heinemeier Hansen, der ist ja doch schon in seiner Company doch gefühlt trotzdem noch eingespannt, oder?
Ja, ja. Mhm. Da hat er immer noch natürlich.
Ist der da CTO noch, oder?
Ja, ich glaube, dass er CTO ist, ja, genau. Und der eine, der zweite, der ist quasi der CEO oder was, oder, ja.
Okay, aber die haben halt entsprechend viel Leute, sodass er sich halt.
Zum Rennauto fahren hat er noch Zeit auch und zum.
Linux-Distributionen zusammenstöpseln kann, genau. Die anderen hackeln müssen.
Genau.
Sehr gut.
Das zweite. Das zweite, was er halt auch noch, dann jetzt gemacht hat, der nächste Schritt ist das omachi.org, ja. Also, eher so ähnlich als OmaCube und Omachi. Weil er, und das muss man sich einfach mal anschauen, ich finde einfach das so inspirierend, mir hat das echt schon dazu überlegt, wie konnte ich das nutzen, so. Weil er hat jetzt quasi noch eine andere Variante, wo er genau sein Setup halt hat, aber gleich zusammen kombiniert mit einem Archie Linux, ja. Sodass du das quasi als eine Distribution einfach komplett als ISO overloadst. Du musst nicht mehr vorher Ubuntu installieren, ja. Sondern du hast einfach Arch Linux und da ist halt der Hyperland drinnen. Das hat mir vorher auch nichts gesagt. Das ist so ein Window Manager für Mac, für Linux, ja. Ich hau da den Link auch rein, Hyperland. Der halt voll auf Window Tiling halt setzt, ja. Wo halt quasi du hast keine Fenster, die, du nimmst immer den kompletten Screen quasi für deine Fenster halt her und du und das ist ein Window Tiling mit Keyboard Shortcuts halt, ja. Und das haben sie da alles inkludiert, ja. Schaut ziemlich geil aus, also wirklich sehr coole Test-Development-Umgebung und er sagt halt einfach auch, ja, es ist schon cool, aber es teilweise auf so Windows-Hardware oder auf so Intel-PC-Hardware und so weiter da mit dem System, wie schnell man da arbeiten kann, ja. Ja, also das zu dem, genau. Ja, und noch eine, wenn wir schon dann, wir haben bei einem Main-Event dann, dass wir abgehen müssen auch noch. Aber wenn wir schon bei dem Development-Thema sind, habe ich noch was aufgespart, weil wir vorher kurz davon geredet haben, SSH-Keys und One-Password. Ja.
Ja.
Das, da bin ich auch jetzt auf ein neues Feature draufgekommen, was mir sehr viel hilft. Und zwar gibt es jetzt so ein Feature, dass man bei SSH-Keys in OnePassword auch Bookmarks quasi machen kann. Also man kann sie URLs hinterlegen, so wie bei Webseiten, wo man ja auch die URL-Eintrag für die Webseite, ja, gibt es jetzt in Beta auch SSH-Bookmarks. Ja. Ich link da das da mal einer auch. Und das heißt, man kann dann quasi einfach reinschreiben als URL zum Beispiel SSH:// und dann user @ sowieso. Oder einfach nur den Host dann, ja. Und dann kann man quasi im OnePassword einfach auf die URL klicken und er macht das Terminal auf und connectet die dorthin mit dem SSH-Key. Ja. Weil, und das Coole ist auch, du kannst da noch weitergehen, du kannst auch sagen, mach mal ein SSH-Bookmarks-Config-File, ja. Und dann schreibt er da in einem .SSH-File in den Home Directory halt, wo du die ganze SSH-Config hast, OnePassword-Directory mit einer Config ein. Und die aktualisiert der Server und wartet sie halt Server auf Basis dieser Bookmarks, die du bei die OnePassword-Einträge, SSH-Einträge hinterlegst. Ja? Und da schreibt er dann eine Host sowieso, ja, und User sowieso, je nachdem, was du in der URL einschreibst, und dann sagt er da, nimm den Key. Ja, das ist für mich immer ein Problem gewesen, wenn ich da so viele Keys drinnen habe, dass du dann oft in das Problem laufst, dass du Authentication Fail kriegst, weil er alle Keys durchprobiert und du so ein Limit hast, was der von 5 Keys oder 6 und dann failt er. Ja? Und wenn du das mit den Bookmarks aber korrekt machst, dann probiert er halt immer nur bei jedem Host so quasi nur genau den Key. Ja? Auch wenn du 20 im OnePassword drinnen hast. Ja. Also, das muss man sich halt einfach ein bisschen einmal konfigurieren und dort halt diese URLs hinterlegen bei den Keys mit den IP-Adressen oder Hostnames oder was. Ja. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut.
Ja. Ja, müssen wir aber schauen.
Ja. Also, das
Beta, aber gibt es quasi schon.
Ist also Beta, ja, aber ich weiß nicht, ich meine, ich habe, glaube ich, einen normalen, bin mir nicht sicher, ob ich aber ein besseres Beta installiert habe. Bin ich da? Ja, ich bin im Beta-Channel, ja, stimmt. Aber ich habe es im normalen, glaube ich, auch schon gesehen. Ja. Und dann gibt's quasi in die Settings unter Developer halt da dann Advanced und so weiter. Und da kannst du den SSH Agent und das alles konfigurieren halt und die Bookmarks, ja. Ja.
Okay.
Ja. So,
schauen wir da gerade die Doku durch.
Fühle ich mich da jetzt eigentlich auch ganz, ganz wohl gerade. Also, ich habe gesagt, das Terminal, wir haben ein bisschen zurückgeschraubt, aber jetzt habe ich so mein Setup wieder gefunden. Es ist nicht ganz das Omachi und Omacube und so, also so fancy, aber mit Ghosty und so weiter, ja, bin ich da ganz happy gerade, ja.
Beim Ghosty jetzt, wie geht's da mit eben mit so SSH-Verbindungen auf dem Server etc.? Also hat dann da noch OSC mit Ghosty?
Ja, da war es teilweise nur so, was war da? Der hat ja quasi seinen eigenen Terminal, X-Term Environment Variable. Ja. Und das muss man sich teilweise nur konfigurieren bei den einzelnen, also dass man dann sagt, wenn man auf einen Service, der das nicht unterstützt, dass man dann ein anderes hat. Sonst hat er die Keybindings bzw. die Darstellung oft nicht hin.
Ja, genau.
Ja.
Weil da bin ich auch irgendwo drüber gestolpert, dann war mir doch dann, naja, okay, jetzt lass es wieder.
Ja. Das habe ich einfach am Anfang auch irgendwo mal gehabt. Warte mal, wie war denn das? Ghosty und X, da gibt es aber so eine Hilfe. Compatibility Issues, das kann ich auch außerfinden nochmal. Ja. Terminal Help, genau. Ja. Das habe ich am Anfang auch gehabt, stimmt ja. Also ja.
Und was?
Da habe ich den Link, meine Term.
Ja, passt. Okay.
Genau, da muss man nur bei der SSH kommen, dann Set Invite Term Xterm 256 Color zum Beispiel machen und das überschreiben, ja. Okay. Wenn es bei so einem Rechner nicht geht, quasi, ja. Missing your unsuitable terminal Xterm Ghosty, ja.
Was hast du jetzt eigentlich für einen Vorteil dann durch Ghosty?
Schneller ist einfach, viel schneller.
Einfach schneller.
Ja.
Also wieder, was hast du vorher
gehabt? iTerm. Und mein Hashimoto, sein Ding ist ja, er will halt eigentlich auch das ganze, sogar den Ghosty so Server-Client-mäßig auch machen, dass du dann quasi komplett die SSH-Geschichte und das alles über ein Ghosty und so weiter machst. Ja, und dann so ein Multiplexing auch auf die Maschinen dort hast. Ja, das, was jetzt erhältst, wenn du das Tmux dort am Server direkt startest oder so, ja.
Okay.
Und da ist es so, für die Features jetzt noch nicht dort, aber das ist halt der Plan quasi, ja. Ganz spannend. Das ist
aber eigentlich auch zart für so ein Nebenbei-Projekt.
Ja.
Wenn man da schon die Release-Notes und so anschaut, Alter.
Ja.
GDK-Compatibility. Vor allem denken, ich glaube auch so ein Terminal, schreiben, das ist.
Stellt man sich einfach auf, ich weiß nicht, stellt man es gar nicht einfach vor.
Stellt man sich, glaube ich, viel, ja, genau. Also, man könnte sich, glaube ich, viel einfacher vorstellen.
Genau.
Als was tatsächlich ist.
So viel gibt's eigentlich dann doch gar nicht, ja. Scheinbar, es dürfte nicht so einfach sein, ja. Aber der Hashimoto ist schon ein fähiger Mann, also, ja, und Zeit,
ja,
oder?
Ja, voll, also musst du halt einmal dran, gell, dass du das einfach so zur Freizeitbeschäftigung einfach machst, ja. Ist schon wild. Ja, aber, trotzdem cool, ja. Und da war was Gescheites dabei rausgekommen. War das nicht, war das der Terminal, der in Rust ist, oder war das irgendwie andere?
Sag mal, About Ghosty.
Macht er das nicht in Rust, oder ist das in Go oder irgendwas? Ah, nein, schau, die GUI ist, also GUI ist written in Swift, bla, bla, bla. On Linux, die GUI ist written in, okay, das ist ja wirklich quasi plattformspezifisch.
Ah ja, der macOS App ist Swift UI based, genau.
Krass.
Metal Rendering.
Ich habe irgendwie, okay, vielleicht einen anderen.
Ja, mit Metal sogar, ja. Metal unterstützt. Deswegen ist es so fast, ja. Na, also,
ja,
funktioniert jetzt schon echt sehr gut, ja.
Kann man machen, oder?
Vor allem, da spannen wir den Bogen wieder weiter zu unserer nächsten Kategorie von AI.
Ach so, okay, ja.
Cool. Ja, weil ich habe ja vor der Sommerpause eigentlich noch, war ich da komplett auf Cloud unterwegs. Ja, Cloud Code.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Cloud Code.
Cloud Code.
Ja, und die haben mir alle gesagt, das wechselt ständig, ja, und das hat jetzt wieder gewechselt. Seit 3 Wochen oder so, ja, mache ich eigentlich nur mit Codex alles wieder. Also,
okay.
Das ist quasi die Variante jetzt von OpenAI, ja. Funktioniert aber gleich wie Cloud Code halt im Terminal einfach als Codex-Command-Line. Ja. Und das Coole ist halt, wir haben halt in der Firma einen ChatGPT, OpenAI, Enterprise Plan halt für fast, also für alle Mitarbeiter eigentlich, ja, diesen 20 Euro im Monat Plan da dann, ja. Und da ist halt das Codex dabei. Genau, und deswegen, und das hat sich jetzt auch in den letzten Wochen eben rauskristallisiert, ich habe das im Twitter ein bisschen mitgelesen und so, auch von anderen Leuten, die sehr viel mit Cloud und so gemacht haben, wo ich mir das so abgeschaut habe, die haben dann auch geschrieben, naja, jetzt mit der neuen Codex-Version und mit ChatGPT-5 und so, super eigentlich, ja. Und muss ich auch sagen, kann ich bestätigen, ist jetzt nicht, ja, also, er kann auf jeden Fall gut mit Cloud Code mithalten, er ist vielleicht ein bisschen genauer, er liest die Sachen mehr durch, er schaut sich ein bisschen das genauer an, überlegt ein bisschen mehr mit ChatGPT-5, Planning und so weiter. Da hat sich einfach das ChatGPT-5-Release ziemlich gelohnt, ja. Dass der macht ja da nochmal viel mehr vorher überlegen, wie weit, welche Models soll er hernehmen, intern dann, wie deep und wie viel planen soll er und bla, 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 ja. Und seitdem kann man echt Codex voll gut hernehmen. Und das macht es jetzt für mich als Verwalter und Administrator dieser ganzen Lizenzen für AI-Tools auch nochmal leichter halt in der Firma, dass ich einfach halt nicht wieder was Extrix da brauche, ja.
Ja. Ja, klar.
Genau, ja. Und auch jetzt für, also ich habe jetzt schon so viele Sachen wieder gemacht, halt, wo ein Codex halt gesagt hat, da ist es egal, was das ist, habe ich meine YAML-Files für Kubernetes optimiert oder angepasst oder habe ich im Java was rumgemacht, im Timer oder habe ich irgendwie eine Command-Line-Tools G-Cloud, irgendwas auf der G-Cloud ausführen lassen und geschaut, schau dir mal an, warum da der User die Berechtigung nicht hat, die Checks nicht und gib ihm die Berechtigung und so weiter oder ja, alles Mögliche. Also das ist wirklich sehr cool, was man alles wieder machen kann mit dem jetzt und so. Man kommt jetzt mal auf neue so Fälle halt drauf, was alles geht eigentlich, ja.
Aber das funktioniert prinzipiell schon auch so wie mit diesen ganzen anderen CLI-Tools sozusagen. Du wirfst das quasi, du aktivierst das in irgendeinem Projektverzeichnis dann, oder?
Ja.
Und dann, ja genau, und dann geht's halt los.
Genau, also das ist ein bisschen schräg immer gerade für so Aufgaben, die jetzt nicht quasi am Projektcode irgendwie passieren, sondern du wirst dann irgendwie was anderes quasi da lassen.
Ja, genau.
Aber man macht halt irgendwie, ich hab dann so einen eigenen Folder schon bei mir lokal halt, der heißt halt einfach vorher, ja, der heißt immer noch Cloud eigentlich und da habe ich halt schon sehr viel Folder drinnen, ja, für irgendeinen speziellen Mini-Aufgabenprojekte quasi, mache einfach einen eigenen Folder, gehe da rein und starte da drin, obwohl es ein leeres
Directory ist. Verstehe.
Ja? Weil er dann aber intern auch pro dieses Directory sieht die Historie und so merkt ein bisschen, was er da tun hat bei dem Projekt. Ja. Und wenn ich dann wieder da weiter tue bei dem und gehe halt wieder in den Folder rein und starte dann da drinnen wieder. Ja. Das ist so der, was sich ein bisschen schräg anfühlt, weil eigentlich oft startest du mit nix quasi, ja. Was im Cloud am Schluss noch ganz geil war, das ist ein Feature, was der Codex noch nicht kann. Der Cloud hat dann auch noch ein Ding gekriegt, also eine IDE-Integration, ja. Das heißt, der hat dann auch gecheckt, wenn du IntelliJ offen gehabt hast und du warst im Terminal und das Cloud im selben Directory quasi irgendwie gehabt, ja. Dann hat er auch gecheckt, wenn du irgendwo Zeilen markiert hast, ja.
Okay.
Und dann hat er gesagt im Cloud, ah, ich sehe, du hast jetzt da 10 Zeilen markiert. Ja, und dann hast du gesagt, na, hey, ändere mal die 10 Zeilen, dass so und so sind. Weißt? Dass du halt besser referenzieren hast, Kina, weil so war es ja, wenn nur das mit add irgendein File referenziert hast. Ja. Aber dass ich sagen kann, hey, ändere mal nur die 10 Zeilen, so dass halt, eleganter sind oder was weiß ich. Ja. Das war ganz cool, dass du auf das besser referenzieren hast, Kina. Ja. Das ist ein Feature, was jetzt im Codex noch nicht geht, aber, ja.
Ja, ich muss einmal schauen, ich habe einmal dafür ein paar so Projekte von mir, das Gemini CLI damals mal eingerichtet.
Ja, wie heißt das? Genau. Heißt das einfach auch Gemini CLI? Oder wie heißt das?
Ja, Tool? Genau. Ja, heißt okay. Wirklich so. Mhm. Also genau, gibt es ein GitHub-Projekt dazu.
Ah ja, stimmt, genau, Gemini CLI, ja.
Genau, funktioniert im Grunde auch. Also da so ein NPM. Paket global, was du halt dann installierst und das installiert hat, dann quasi den Gemini-Befehl. Ja, genau. Aber ich bin jetzt da bei den Applikationen, wo ich es quasi verwenden darf. Ja, habe ich jetzt eigentlich nur nicht richtig gemacht. Aber ja. Nein, stimmt gar nicht. Blödsinn. Bei einer Applikation habe ich sogar, ja, da hat es eigentlich sogar relativ gut funktioniert, weil da habe ich ja, im Grunde Änderungen an so Hibernate-Entities vorgenommen und war dann aber irgendwie zu faul, dass irgendein Migrationspfad dann geben. Was war denn das genau? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall schon ein bisschen was Gräbers quasi. Und das nur dazu, was der ihm für einen SQL-Server ist, zu schreiben.
Okay.
Und da haben wir halt auch dann einfach ein SQL-File generieren lassen.
Mhm.
Einfach im Grunde dann so händischen Ausführungen. Nein, stimmt auch nicht, händische Ausführungen auch nicht, weil da haben wir ja das Datenbank-Migrationstool, genau. Aber da haben wir einfach dann die SQL-Statements dann generieren lassen. Das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert.
Mhm. Mhm. Ein Kollege, was du sagst, Migration, der hat jetzt auch was Cooles gemacht, der hat, wir haben geschaut, sozusagen, wir haben ja am Anfang des Jahres auf Spring Boot 3 migriert und da ist ja Spring Security 6 quasi mitgekommen, 6.3 oder 6.5 schon.
Mhm.
Und da waren dann halt einige Sachen deprecated, ja, und auch deprecated for removal, die wir halt noch nicht jetzt migriert haben dann gleich, ja. Und jetzt kommt dann gleich mal Spring Security 7 im Herbst mit Spring Boot 4, ja. Mhm. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen halt eigentlich vorher schon diese ganzen deprecated Sachen vom Spring Security mal loswerden, ja.
Mhm.
Und der hat einfach gesagt, ja, da, eigentlich, er hat es glaube ich sogar im Cursor gemacht und hat halt gesagt, da, du Cursor, da ist die Webseite mit dem, dass da gibt es sehr viel Spring, weil voll die geilen Migration Guides, ja. Bei Spring Security 6 und 7 gibt's halt auch schon sowas, wo du einfach sagst, okay, um Vorbereitung für 7 musst du das und das machen, oder bei Spring 6 ist das und das deprecated, und dann gibt's halt wirklich so einen Migrationsguide. Und den Link hat er einfach reingehauen in Cursor, ja, und hat gesagt, hey, liest dir das einmal durch und analysier das und machen wir das. Oder sag mal zumindest, wo uns das trifft, weißt du. Und der hat halt wirklich dann Pattern Matching und geschaut halt genau im Code überall, wo verwenden wir was von dem, was da steht, ja. Und was sind die Pfade, wie wir da wegkommen und so.
Krass.
Und hat er echt gut gemacht, ja. Ich meine, er hat dann selber noch das voll geil auf eben 3 oder 4 Schritte aufteilt, ja. Dass man halt, da gibt es zum Beispiel diese Decision Voter, die sind jetzt, dann gibt's nicht einmal die Voter Interfaces, sondern es sind jetzt so, Manager, heißen die, und dann hat er die noch so gerappt vorher in so einen neuen Manager, aber eigentlich intern nur den alten Voter aufgerufen, ja, und dann den Voter Code irgendwann in einem zweiten Schritt wirklich aufgelöst in den Manager eine und so weiter halt, ja. Aber das ist wirklich sehr cool gegangen. Wir sind von dieser Add-Secured Annotation auf die Pre-Authorized umgestiegen, weil man da jetzt diese ganzen Expression Languages drinnen hat, wo man halt viel geiler Has Role und was es ist, so Sachen prüfen kann mit oder und so Zeug auch. Und wir haben jetzt eine eigene Annotation oder eigene so Ding jetzt gebaut für unsere Features zum Prüfen. Was der, hat er das Feature gekauft, hat er das Feature gekauft, ja. Und das, ja, also. Und das hat das wirklich geil unterstützt, einfach auch das Tool, ja, diese Integration.
Krass, ja.
Ja.
Gute Idee, ja.
Ja. Also.
Ich habe jetzt bei die paar Applikationen, die ich da migrieren habe müssen, habe ich auch noch, was da haben wir, glaube ich, auch damals drüber geredet, ein paar so Open Rewrite Tools und so verwendet,
ja.
Die da halt dann die ganzen, also die ganzen Jakarta-Packages zum Beispiel einbringt oder halt irgendwelche Annotations austauscht und so. Da gibt's ja für die, was war denn das? Ja, im Grunde für die Migration, glaube ich, von Spring 2 auf 3 oder so, oder war das für Hibernate?
Gibt's da
egal, so Open vordefinierte Open Rewrite-Geschichten, genau, das habe ich da jetzt einmal ausgeführt.
Mhm.
Da bin ich auch ziemlich, ziemlich weit gekommen, aber natürlich auf die Idee, dass ich quasi jetzt da gleich das mit AI mache.
Das hat mich jetzt einmal voll gewundert, also weil du sagst Open Rewrite, ich habe das auch ganz stark hergenommen bei mir in meiner Migration von 2.7 auf 3 und dann 3.1, 3.2 und so weiter, bei Spring Boot, aber, und ich war mir irgendwie der Meinung, da sind nicht alle Sachen drinnen so, frei zur Verfügung, aber da, das ganz aktuellste, letzte, neueste, ja, ist immer nicht dabei. Das ist, da gibt's einen eigenen, von Moderne, so einen kostenpflichtigen Service.
Okay.
Ja. Zum Beispiel war es jetzt eben so, glaube ich, bei Spring Boot 3.5, wie das rausgekommen ist. Ja. Habe ich dann auch gleich mal geschaut, hey, haben sie da schon das Open Rewrite, das Migrationsding drinnen? Und da, jetzt ist es schon drinnen zum Beispiel, weil das ist ja schon wieder ein paar Wochen alt. Ja. Aber damals, die Tage, wo das rausgekommen ist an denen, ist das noch nicht drinnen gewesen. Da hast du dann irgendwie diesen eigenen Service von einer verwenden müssen. Kostenpflichtig.
Okay.
Ja? Mhm. Also da gibt es schon einmal so eine Unterscheidungsstufe, das war mir gar nicht so bewusst. Ja.
Okay.
Ja. Aber jetzt haben sie das 3.5 schon wieder drinnen. Ja. In der Zwischenzeit habe ich jetzt einmal immer wieder Probleme gehabt mit Open Source Sachen, mit dem Upgrade, dass irgendwo das Probleme macht quasi in meine Projekte, dass mit der Version, die da vom Mend Renovate vorgeschlagen wird, dann aber nicht mehr geht. Und jetzt habe ich da, einmal habe ich jetzt oder eigentlich mehrmals dann immer wieder irgendwie Sachen eintragen, so quasi Issues im GitHub irgendwo. Ja, da habe ich jetzt einfach einmal so ein Beispiel auf beim Spring Cloud, haben sie gerade jetzt die 7.3.0 rausgebracht für Spring Boot, die Dependency und die fällt einfach beim Hochfahren, habe ich da Issue geklickt, ja. Und eins habe ich jetzt einmal selber gefixt, einfach da habe ich zum ersten Mal danach, weil es immer heißt, es gibt nur so wenig OpenAI oder AI-Coding in Open Source Bereich. Ich habe dann halt einmal das Issue mit der Hilfe von Codex oder damals noch Claude einfach gefixt und einen Patch, also einen Pull-Request gemacht halt, ja, für das Projekt. Das war also ein ganz kleines Projekt und der ist wirklich dann jetzt so reingekommen. Da haben sie den Patch einmal ins GitHub sozusagen übernommen. Ja. Ja. Also es geht schon, dass du mit dem AI-Tools Code auch schreibst, der ja, von Open Source Projekt, der für Open Source Projekte gut genug ist, sozusagen.
Ja, die Wochen bin ich ja schon mit Gachschwitzer dran.
Wieso?
Ah, es ist jetzt gerade so Versionen und bla, 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 Fehler und so geschrieben hast, weil da hat es ja quasi diese gehijackten NPM-Accounts und so da gegeben. Da habe ich einmal geschwind nachgeschaut, was bei uns quasi, weißt du, wir haben so ein Nessus, NPM-Proxy sozusagen, auch nur mit dazwischen. Habe ich mal geschaut, okay, ob da Versionen von diese Packages halt umeinander liegen, also ob die schon irgendwer gefetcht hat oder so. Im Bild war zum Glück eh nicht so. Aber ist halt auch ziemlich krass eigentlich. Ja. Also da hat ja quasi irgendwer hat, ich weiß nicht, ob es jetzt nur ein Konto war oder ob es da jetzt mehr so Entwickler betroffen waren. Aber es war auf jeden Fall ein Entwickler, der hat relativ viel so, keine Ahnung, ja, so sage ich mal, überschaubare NPM-Packages.
So kleine, halt,
so Debug. So Array-ish, ja, und so Scheiß halt.
Ja.
Genau, und die haben halt heute quasi den Zugang abgeluchst, ja, weil sie haben halt quasi eine Mail geschickt haben, so, der Two-Factor-Authentication läuft ab, sollst du halt auch wieder mal machen, geil, weil sonst irgendwie sperren wir deinen Account und so. Genau. Und die haben quasi dann neue Versionen released von diesen Module.
Ja.
Und haben halt, weiß ich nicht, da so einen obfuskierten Code halt eingebettet, gell. Der hat sich auf die wildesten Ebene, also der hängt sich halt beim Fetch und überall, also beim HTTP-Fetch, also was er, so die Fetch-Funktion und so, und überall hängt sich der halt ein. Und tut halt anscheinend auch, wenn du quasi dann mit irgendwelche Browser-Extensions so Bitcoin-Überweisungen oder irgendwie sowas tätigst halt, ja, kann der die halt vorgaukeln, dass die Überweisung halt an den Empfänger gegangen ist. In Wirklichkeit hat er aber die Empfängeradresse halt umgeschrieben und so Scheiß.
Genau, der hat quasi, ich meine, der postet das ein, ich habe das zufällig dann auch in dem Video von PrimaGen gesehen, dass das einfach nur so
erklärt. Also haben sie es da erklärt, oder?
Er hat es erklärt dann. Es dauert, wie lange dauert das Video? 9 Minuten, da ist es eigentlich ganz witzig erklärt, vor allem unterhaltsam. Der hat dann auch in dem offuskierten Code voll viel, da waren echt, ich weiß nicht, waren es hunderte oder sowas, Bitcoin-Adressen von Konten eingegeben, ja?
Ja.
Und die hat er dann mit so einer Liebenstein-Näherungsfunktion verglichen mit die Bitcoin-Adressen, wo du was hin überwiesen hast, ja? Und hat dann immer die nachenste von seiner Nummer, was quasi am ähnlichsten ausgeschaut hat, ja? Und hat das im Browser quasi ersetzt sozusagen, ohne dass du das, so dass du das nicht merkst, weil es eh so ähnlich ausschaut, ja? Und dann hast du quasi eine Überweisung nicht auf die Adressen gemacht, die du angegeben hast, sondern auf die, die halt er da reingeschmuggelt hat. Ja? Und, aber anscheinend hat er mit dem ganzen Aufwand ungefähr 4 Cent an Bitcoin gekriegt.
Ach so.
Ja, weil man es nachgeforscht hat, was denn wie viele Transaktionen auf diese in dem Code hinterlegten Adressen passiert sind in den letzten Tagen oder so. Ja? Und da hat man gesehen, ungefähr 4 Cent hat er damit gestohlen, so quasi.
Okay.
Aber, ja, was? Krass. Ich meine, wir haben zum Glück, wir haben gesagt, der Marvin bei uns hat es auch gleich mal oben gelesen auf Hacker News oder auf Reddit oder wo.
Auf Reddit, ja, hat er dann der eine Entwickler selber reingepostet.
Ja,
tut mir leid, da bin ich eingefallen. Ja, genau, bin jetzt eingefallen. Ja. Sorry.
Aber uns hat halt das geholfen, dass wir einfach Jahre hinten sind von den Versionen.
Die pinte Versionen, ja.
Nein, wir, genau. Sind, wir haben so alte, weißt du? Okay, wir sind da so alt unterwegs, dass die Packages halt einfach unsere alle viel älter waren, ja, wie dieses da betroffen
war. Nein, bei uns war schon, ich weiß jetzt nicht mehr welches, ja, aber ein Package haben wir gehabt, da hat uns quasi wirklich nur diese Miner-Version gefallen, die halt da erzeugt wurde.
Ah, okay, Typen. Okay, ja.
Also das war irgendwie so 400 oder 440 oder irgendwie so, ja. Und 441 hätte es drinnen gehabt, so in die Richtung.
Okay. Ja, weil wenn du immer, da gibt es ja dann in die Packages auch das Ding, dass du sagst, okay, du automatisch updaten auf die Patch-Versionen, weißt du, ja und genau. Dann trifft dir halt sowas dann einmal. Ja,
weißt du, da gibt es ja diese komischen Modifier, die du da angeben kannst, gell, bei den Versionen, wo sich eh keiner so richtig auskennt, okay, was heißt jetzt was?
Stern da und größer, genau, kleiner.
Voll Karree, alles mögliche, ganz da, alles hat irgendeine Bedeutung. Genau. Ja, voll. Und ja, vor allem Dinge, bei uns ist es halt ein Blätter, wir nehmen ja quasi Rich Client Frameworks haben, die ja eigentlich in Wirklichkeit dann selber irgendwelche NPM-Dependencies deklarieren. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Und ich weiß auch nicht, wie jetzt wiederum ehrnere Dependencies, ja, wenn die jetzt quasi da wegen freizügiger sind und sagen, ja, weiß ich nicht, meine Versionen inkludierst du heute, halt, ja, ist eh cool, wird schon Bugfixes sein.
Genau.
Ja, also dann, das weiß ich, siehst du nicht gleich auf den ersten Blick, also das sehen wir jetzt bei uns eigentlich nicht, ja, so, also, siehst du dann schau, ja, aber, ist nicht so leicht jetzt mit einer textuellen Suche oder irgendwie jetzt, dass das auf die Gache gleich mal siehst, musst du halt genau den Dependency-Baum halt dann wieder anschauen.
Aber das Video ist ganz unterhaltsam, da von Primogen, das 9-Minuten-Ding, ja, da ist mir das auch dann erklärt worden, quasi, was da passiert ist, ja.
Ja, sehr, sehr wild.
Ja. Na gut. So, da haben wir eigentlich schon wieder viel Development-Themen gehabt heute.
Ja, da muss man umdrehen. Muss man
von der anderen Seite aufzeigen, dann können wir jetzt zum Consume-Event übergehen.
Weiß ich nicht. Schauen wir mal, ob es zum Konsumieren wird.
Ja, das ich habe schon konsumiert quasi, weil das erste, was am neuen am iPhone-Event präsentiert haben, waren die, wo ich schon lange drauf gewartet habe, neue AirPods Pro.
AirPods, ja.
Ich habe ja nur Generation 1, also ich habe die zweiten übersprungen sozusagen. Ja.
Das geht nicht.
Nein, und ich habe jetzt alle schon überlegt, ob ich mir bei allen immer so geschwärmt habe, die Zwarer sind so viel besser und von der Audioqualität, und dann haben sie jetzt immer mehr so über Firmware jetzt irgendwie neuen Features gekriegt von so computerautomatisierter Transparenz und was weiß ich. Ja. Und ich wollte das eigentlich immer haben, aber nein, ich habe jetzt einfach gesagt, ich warte noch, weil sie gehen noch, sie funktionieren noch und so weiter, haben noch genug Akku. Mhm. Ich warte auf die Version 3 und das hat sie jetzt eh 3 Jahre lang gezahlt eigentlich, ja. Und aber jetzt sind sie endlich da, die AirPods 3. Und ja, jetzt habe ich gleich dann noch ein Event direkt bestellt, sozusagen. Ja. Sie sind da sogar ein bisschen günstiger geworden.
Wir haben bitte geschenkt.
Geschenkt? also günstiger wie vorher halt. Und wirklich in vielen Bereichen sehr viel besser natürlich für die Version 1. Ja, und greif mich drauf.
Die haben dann auch schon, genau, die haben auch schon diese Herzfrequenzmessung dann quasi.
Ja, genau.
Ah, cool, ja. Sind das eigentlich auch die ersten, die dann, nein, es gibt's ja nicht, oder? Die Zwarer sind auch schon mit, die haben auch schon irgend so ein IP-Rating, oder?
Ja, haben es alle, glaube ich, sogar ein bisschen gehabt, dass von wegen ein bisschen wasserfest und so weiter. Ja, gell?
Weil die normalen AirPods, glaube ich, die haben das nicht gehabt oder haben es mittlerweile. Genau, ja, voll, aber die haben es jetzt auf jeden Fall. Mhm. IP57.
Genau, du hast jetzt dann so 5 so verschiedene Größen dabei, bei den Koppen nehmen wir nur 3, ja, von dem zum Einstecken.
Weil ja da anscheinend auch die Koppen, gell, die sind ja, also bis jetzt waren sie ja so, also nur quasi dieser,
so Gummilippen eigentlich, ja.
Das ist der Gummi, ja, und innen drin war ja nichts in dem Gummi, das war halt nur so geformter Gummi, ja. Genau. Den du da raufgesteckt hast, und jetzt haben sie aber quasi das auch mit so Dings aufgefüllt.
Ein Schaumstoff ist da ein bisschen drinnen, was an sich die passive Dämmung, Geräuschdämmung schon ein bisschen besser machen wird. Ja. Genau. Und ja, die ganze Geschichte halt, es ist von der ganzen Mikrofone und so weiter, was für die aktive Noise Cancelling auch helfen, für die auch besser waren noch. Ja. Also sagen sie, sind nochmal doppelt so gut von der Geräuschstimmung her, wie die Zwarer waren, und quasi dann 4-mal so gut wie die ersten, ja. sehr cool alles eigentlich, ja. Und diese als Headlining-Feature haben sie auch noch das Audio-Direkt-Translation-Dingsbums demonstriert, was auch schon lange gerumort ist, dass es jetzt Richtung Bubblefish geht, wie beim Hitchhiker's Guide, dass man halt sowas im Ohr hat, so einen Knopf, der halt alles simultan live übersetzt quasi, ja. ja, richtig gut funktioniert, wenn es beide sowas haben, ja. Dass man schon Spanisch und Englisch oder Deutsch und Spanisch und Deutsch und Englisch einfach so unterhalten kann. Aber wenn man nur einer das hat, dann muss man halt immer nur sein iPhone herzeigen, weil
das, klar, ja,
das angezeigt wird, was er dann übersetzt. Ja. Mhm. Genau. Und leider ist es so, dass in der EU das Feature vorerst einmal wieder nicht geben wird. Ja. Mhm. Weil so ein AI-Feature halt ist, wo es Apple sagt, weiß nicht genau, wie es mit der Regulierung in der EU halt ist. Ja.
Mhm. Okay.
Summiert sie mittlerweile leider das iPhone Mirroring, fällt mir ja auch schon sehr. Das hat sie immer noch nicht durchgesetzt bei uns.
Weiß ich nicht. Ja, ich sag, es kommt auch nicht mehr oder halt ja, auch vielleicht.
Weiß ich nicht, ob sie sich irgendwann einmal einig werden.
Weil wir schon wieder vergessen haben, dass es gibt.
Genau. Aber auf jeden Fall, für mich hat es auf jeden Fall Sinn gemacht, dass ich da einmal jetzt upgrade endlich, ja. Also nimmt sich schon sehr viel her. Ich habe es mir damals eigentlich so eben Ende der Corona-Zeit auch gehabt, wie ich nur so viel Homeoffice gemacht habe, weil einfach das halt doch ein bisschen ein Geräusch unterdrücken ist und du nicht alles mitkriegst, was halt draußen so passiert quasi, außer im Arbeitszimmer, wenn die Kinder daheim sind und so weiter. Ja, also nimmt es schon extrem viel her. Ja. Und für das ging es eigentlich immer noch sehr gut. Ja,
ja, genau. Ich glaube, von Markus sind sie auch ein bisschen besser geworden. Sagen sie da jetzt auch, weil bis zu 10 Stunden quasi Batterielaufzeit im Transparenzmodus.
Genau.
Genau, 4 Stunden länger als bei der AirPods Pro.
Ja.
Auch dieser Ding, da ist mir aufgefallen, dieser Hörgerätmodus oder wie sie den nennen, Hörgerätfunktion. Mhm. Genau, da haben sie jetzt auch gesagt, dass das jetzt auch bedeutend länger ist.
Genau.
Dass du in den Modus fahren kannst und ja.
Weiß ich nicht, ob ich es da dann schon einmal erwähnt habe, aber wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Hörhilfe und Hörgerät und so sind, da habe ich schon mal erzählt, bin ich über so ein TikTok-Video gestolpert und ein Short-Video von einem, der halt sagt quasi, was extrem, dass das, was ich sagen, wenn du Leute hast in der Bekanntschaft und der Verwandtschaft und so weiter, die Hörprobleme haben, ja, dass das extrem wichtig ist, dass möglichst früher da was dagegen dann, weil das der Demenz vorbeugt. Also wenn du Hörprobleme hast, dann führt das leichter dazu, dass du dement wirst irgendwann. Ja. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass du da möglichst früher irgendwie dir mal darum kümmerst, ein Hörgerät oder sowas zuzulegen. Ja.
Okay.
Gerade wenn ältere Leute halt wieder fragen, die nicht gescheit verstehen und so weiter, dann sollte man unbedingt da schauen, ja. Mhm. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das einen Zusammenhang hat, ja. Aber scheinbar ist das so, ja. Und die Apple AirPods jetzt zum Beispiel sind ja auch schon mal eine gute Unterstützung jetzt so für, Hörhilfe halt einfach, ja.
Mhm.
Ich hau da den Link jetzt auch noch eine von Levi Penel heißt der, der redet ziemlich schnell. Aber der erklärt das ganz plausibel. Der hat da in seinem Studium oder irgendwo bei mal so einer Untersuchung, bei so einer Studie mitgewirkt, ja.
Mhm.
Die Faktoren für Demenz quasi daran ausgewertet haben. Und da sind sie halt auf das gekommen. Okay. Mhm. Ja, coole Sache auf jeden Fall, eben diese Hörhilfe auch in die AirPods.
Genau, und ich glaube, warte mal, verhindern kann. Und ich glaube, das haben sie eh bei die, war das eine Idee bei der letzten iOS-Version, dass sozusagen auch dieses, wie heißt das?
Ah, Audio, ich weiß schon,
dieses Audiogramm oder irgendwas, genau. Dieses Profil, ja, genau. Ich meine, das gibt's ja bei die, ich glaube, die Samsung, die haben das schon immer, das ist auch so ein Killer-Feature, was oft dann durch TikTok und so drin wird bei die Samsung.
Ja.
Dass quasi auch mit die Kopfhörer mal so einen Hörtest machen kannst und halt dann wirklich das Audio-Setup so abgestimmt wird, also jetzt von die Kopfhörer sozusagen, wenn du die drin hast, dann so abgestimmt wird, dass es genau auf der Hörprofil und so passt. Aber das haben sie ja, glaube ich, letztes Jahr auch bei den iPhones eingeführt und
genau.
Die glaube ich, relativ prominent in der Health-App beworben.
Ja, aber das ist auch was mit den Einser noch nicht gegangen ist.
Ach so.
Ja.
Hängt das auch mit den AirPods
Pro zusammen? Ja, das hängt mit den AirPods Pro zusammen.
Ah, okay.
Ja.
Mhm.
Genau. Und
genau, ich kann,
ja. das macht das jetzt auch anscheinend noch besser, ja. Genau.
Mhm. Ja. Ja, da haben sie einiges gerade gerückt. Ich glaube, man hat zwar, da hat es einmal einen heißen Artikel gegeben, wie man die AirPods Pro 2, bevor noch die neue iOS-Version rausgekommen ist, die hast du ja auch schon quasi so als Hörhilfe halt konfigurieren können. Ja. War halt nur ziemlich hackelig, was da irgendwelche Accessibility-Settings, dort was eingestellt, da was eingestellt und so. Und das haben sie dann auch mit der iOS-Version, die dann gekommen ist, eben auch mit diesem Profil etc. Ein bisschen erleichtert, glaube ich, auch zu konfigurieren.
Mhm. Genau.
Oder überhaupt das Feature dann propagiert sozusagen.
Ja.
Genau.
Ja, das mit dem, das wollte ich auch schon lange mal probieren, was da bei meiner, da kannst du so eine Auswertung machen für das Profil auch dann und so, gell?
Mhm. Wo es im Grunde halt wahrscheinlich halt siehst, gell, die Frequenzen, wie du halt auf die ansprichst oder nicht mehr ansprichst und ja. Dann wird halt.
Genau. Na, ich schau da gerade in der Vergleich. Ah ja, und was mir auch noch aufgefallen ist, es reduziert jetzt wieder einen Lightning-Stecker bei mir. Also wenn ich das alte Ladekabel
ist auch noch. USB-C, oder?
Ja, hast du halt. Ja. Genau. Und ich habe halt auch, wenn das war noch bei meinem Lightning halt einfach auf Reserve fürs Laden von meinen AirPods braucht habe. Wobei mein Case, glaube ich, konnte es, das hätte sogar induktiv kannst. Ah ja. Ja. Aber ich lohne es eigentlich immer mit Kabel.
Ich stecke so, also wenn wir meistens dann am, also nicht irgendwo beim Bett oder irgendwo trotzdem noch irgendwo USB-C-Kabel liegen hat, dann steckt man es halt dort hin und wieder mal an und dann.
Ja.
Ah ja, voll. Ja, AirPods Pro 3, sicher nicht schlecht, ja.
Genau.
Dann haben sie die Uhren vorgestellt, oder? Weiß gar nicht, in welche Reihenfolge, dass da habe ich auch einmal ein bisschen
für was anderes gemacht. Ganz normal halt so, wie sie haben über die normale Watch geredet, über die Ölfa, dann über die SE3, also sie haben von der SE3 ein Update gemacht auch, und sie haben dann auch die Ultra auf die Ultra 3 upgraded sozusagen, ja. Wobei alle ganz minimale Unterschiede zu den Vorversionen halt haben, finde ich, ja. Also.
Naja, ich glaube, bei der Ölfa generell,
ja,
oder?
Generell.
Ja,
bei der Ölfa generell, ja. Also da hat fast keine Unterschiede zur Erstvorversion. Bei der SE, ja, bei der SE vielleicht mehr halt, ja, weil die hat jetzt also Always-On-Display, ja.
Ja, ich glaube, ja, genau. Ich meine, das ist eher Pattern, was sie dann, glaube ich, auch bei dem, beim normalen iPhone da weiterzogen hat, sozusagen. Also ich glaube, sie haben schon die, also das SE ist ja eigentlich, ja. Naja, aber sie haben schon die günstigeren, unter Anführungszeichen, Geräte, dieses Mal eigentlich schon gut aufgewertet, glaube ich. Also
bei den iPhones finde ich das zum Beispiel das bemerkenswerteste heuer, ja? Also naja,
beim 17er ist ja.
Beim 17er.
Beim iPhone 17,
genau.
Beim normalen.
Ja. Ja, also, ja, beim 17er normal, weil sie, und halt alle, in der ganzen Lineup, auch beim normalen, günstigsten iPhone sozusagen, gibt es jetzt ein 120 Pro Motion Display. Ja?
Ja.
Von die, ich glaube, HDR-Werte und so weiter auch alles gleich. Also sie haben die jetzt total angehoben auf das Niveau halt. Das finde ich sehr cool, weil das war eigentlich immer für mich einer von den Hauptgründen, wo ich gesagt habe, geht nicht, ich kann mir kein normales iPhone mehr kaufen, wenn ich mal die Pro mit dem Pro-Motion-Display gewohnt bin. Ja,
ja.
Und jetzt gegangen hat es aber eigentlich sozusagen. Ja. Also das ist schon mega, mega Schritt, finde ich.
Ja. Ich meine, ich finde schon trotzdem auch bei der Apple Watch, nur mal da, um nur kurz da zu bleiben, die SE3 ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich meine, natürlich ist jetzt nicht, klar, hast dann ein wenig einen größeren Rand,
ja.
Du, aber weißt, am Ende des Tages,
nein, ich habe jetzt gerade mal so auf der Vergleichsseite offen auch, Always on Retina.
Du, okay, du hast jetzt EKG-Spielereien und so hast nicht, aber hey, okay.
Hat halt nur 1000 Nits statt 2000, okay, von der Helligkeit. Die EKG und die Bluthochdruckmitteilungen hast du nicht, aber ansonsten Schlaferfassung, ja, sonst ist so
sonst hast GPS. Da. Ich meine, was für das, dass die quasi ich weiß jetzt nicht, wie viel das die normal große kostet, ich glaube 270 oder was kostet jetzt nur unter Anführungszeichen die kleine.
Okay. Hat die Preise, was da schenken ab von der kleinen, oder? Ja,
wahrscheinlich. Ja, genau, was das immer bei den Uhren, genau.
Ja.
Ist wahrscheinlich dann auch weniger, bist du halt bei um die 300, aber, naja. Ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, ja.
Ja. Nein, eben, das finde ich schon, stimmt schon, es ist ja dann auch, das ist ja, das würde ja bei beiden, also bei Watches und iPhones, in den Watches ist überall der gleiche Chip drinnen, also dieser S10-Chip halt jetzt dann, Ja,
ja stimmt. Ja.
Und bei den iPhones ist auch eigentlich der A19, was jetzt drinnen ist, fast nicht anders. Also der unterscheidet sich nur minimal zwischen dem normalen und dem Pro und dem R. Ja?
Ja.
Also das finde ich schon sehr cool, dass die das jetzt alles so quasi angleichen oder angeglichen haben. Ja.
Ja. Ja, da bin ich echt gespannt, weil schon langsam, ich weiß nicht, was sind da so richtig die Argumente dann nur dafür halt dann für ich meine, mich wundert es ja prinzipiell trotzdem generell, wie viel Pro-Geräte man eigentlich sieht, ja.
Ja, ja.
Wenn du schaust, auch bei jungen Leuten, ja, Schüler, Schülerinnen oder so, weißt, ist eigentlich nicht einmal so oft, weil, ich meine, ich schaue halt dann immer auf sowas.
Ja.
Und da denke ich, eigentlich ist das nicht einmal so oft, dass quasi wen mit den normalen iPhones siehst, weißt du? Wo du halt nicht drei Objektive halt hinten hast.
Ja.
Sehr wütend eigentlich, ja. Ja. Aber ja, darum bin ich gespannt, wie das, also ob das überhaupt beim Endkunden ankommt, weißt du? Oder ob das.
Dass das jetzt so gleich
dass,
ist.
Dass die jetzt ja. quasi relativ gleich sind, ja. Relativ und wahrscheinlich. Weiß nicht, außer du hast wirklich ganz konkrete Anforderungen oder so,
ja.
die dann das Pro-Gerät rechtfertigen. Aber ich glaube, was der für einen normalen Benutzer, der halt ein bisschen Fotos macht,
ja.
ein bisschen was im WhatsApp verschickt, so oder vielleicht sogar so mittelmäßiger Power-User, so irgendwie, tut sich das voll wahrscheinlich.
Ich weiß jetzt nicht, ob das dann von irgendwelchen Aktionen, Kimba, preislich, das dann nicht viel Unterschied ist oder irgendwas. Ja, das kann ich echt ganz schwer einschätzen.
Ja. Ja, voll.
Aber ja.
Weil die Buttons und so, die haben sie auch gleich, oder? Du hast da quasi auch den Action-Button beim normalen iPhone, du hast da den Kamera-Button beim normalen iPhone, also da haben sie.
Hast alles.
Weiß ich gar nicht, war das beim 16er dann. Ah, ja, sicher, beim 16er auch schon, gell? Hast da schon den Kamera-Button, ja? Also da hast du also recht viel Alleinstellungsmerkmal, außer diese ganze Unibody und nur mehr Akku und ja,
ja,
vielleicht ein bisschen bessere Kamera, so die irgendwie so, naja, genau. Aber sie haben ja quasi das 17er vorgestellt, das Plus gibt sozusagen nicht mehr, das hat es ja voriges Jahr noch gegeben.
Hat es das noch gegeben, das 16er?
Ja.
Okay.
Genau, das 16 Plus hat schon noch gewählt, das ist immer so die Variante, auf die ich schaue, auf die größere.
Okay.
So wegen schlechter Sänger und so ist dann doch gescheiter, wenn es ein bisschen größer ist.
Aha.
Ich glaube, das iPhone ist auch von der. Es ist ja ein wenig größer, aber nicht, oder? Das 17er, das hat jetzt 6,3 Zoll.
Okay, ja.
Ich glaube, vorher waren es 6,2 oder so.
Aha. Warte mal, ich vergleiche es jetzt gerade mal da auf der Vergleichsseite. Ja, das hat 6,1 gehabt, das 16er.
Oder 6,1 sogar, ja. Genau. Aber halt die Plus-Variante gibt es halt nicht mehr. Aber statt der Plus-Variante haben sie halt jetzt eben dieses iPhone
R
eingeführt. Ohne Nummer R.
Genau.
ausgebracht.
Ja.
Was, glaube ich, auch voll interessant wird, wie oft man das in der freien Wildbahn irgendwie sieht oder nicht, das kann ich auch
gar nicht
einschätzen irgendwie. Ja.
Aber auch wenn man diese drei neuen Geräte neben und hinstellt auf der Vergleichsseite, sieht man einfach, wie viel gleich ist eigentlich da. Ja, also was ich auch, also von Display her, wie gesagt, haben wir eh schon geredet, ja, dann sonst okay, du hast jetzt einfach Aluminium und Titanunterschied noch, ja, aber dann diese Keramic Shield vorne, hinten, die Wasserdichte, quasi die Schützung, was haben, das so, nimmt sich nichts, beim Lona sind es alle gleich, die Netzteile und so, MagSafe, bla bla bla, da ist voll wenig Unterschied, ja. Das, was ich voll geil finde, ja, was mir extrem taugt hat, dass diese Front-Camera upgraded haben, ja. Also, das haben sie alle drei drinnen, diese 18 Megapixel Center Stage, ja. Vor allem, weil ich das auch so cool finde, jetzt haben sie da einen quadratischen Sensor, du musst das nicht mehr querstellen für ein Selfie, was Querformat ist, ja. Das mache ich auch oft, dass wir in größere Gruppen irgendwo sind und fotografieren alle uns gemeinsam so, dann habe ich immer so, muss ich so quer halten und dann hast du es irgendwie nicht so sicher in der Hand und dann musst du dann, also ist cool, wenn du einfach das normal halten kannst und das Querformat-Selfie so stehend machen kannst, ja.
Ja.
Ja, das taugt mir. Also, und das haben sie auch eben, wie gesagt, überall reingebracht, ja.
Na, auf jeden Fall, die starten auch vom Speicher jetzt bei den 256 Gig los.
Das wollte ich auch noch sagen, ja. Das ist auch gegenüber jetzt der Unterschied. Also vorher, letztes Jahr hat es nur die 128er Basis-Ding gegeben, ja. Und jetzt ist die Minimum-Variante 256, finde ich auch voll gut, ja.
Ja, voll. Weil ich sage mal, 256, ja, weiß ich nicht. Wenn du beim Fotos diese optimierte ja. Option da eingeschaltet hast, ja, das passt schon normalerweise, sage ich mal. Ne?
Also ich würde mir jetzt dann schon, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, was mega viel Speicher einfach explizit verbraucht, aber ich bin schon ein Heavy iPhone-User und ich habe auch jetzt gerade mal geschaut, ich habe das 256er und habe da noch 8 GB frei. Ja. Ja. Also du hast einfach nur Luft, das passt schon. Ja.
Ja, genau. Das reicht wahrscheinlich auch für die meisten. Ja, voll. Also ich habe mir auch gedacht, eigentlich so für mich, wenn ich jetzt eins brauche, ich glaube, ich brauche ja keins, aber wenn ich jetzt eins brauche, würde ich wahrscheinlich sogar das normale 17er nehmen, ja. Irgendwie so.
Ja.
Weil man sieht ja da, ja, was der bei Fotografieren ist ja da immer, keine Ahnung. Da machen, ich weiß nicht, ob das für einen Laien dann halt wirklich auch die Fotos zwischen Pro und dem Normal halt dann so viel Unterschied machen, irgendwie so.
Weißt, du hast halt weniger Optionen vom Zoom her und so, ja.
Ja,
aber an sich, das Foto ist am Ende dann so, halt mit einem anderen Zoom gemacht worden quasi. Aber wenn du es mit dem gleichen Zoom machst, wie bei dem einen, merkst du keinen Unterschied.
Ja, ja, genau. Ja, voll. Also schon eigentlich ein krasser Schritt von denen, ja. Mhm. Weil, aber darum bin ich ja gespannt, wie, also, ich meine, vom Design her muss man auch sagen wir, die Pro, also weiß ich nicht, keine Ahnung, so richtig irgendwie wunderschön oder so finde ich es jetzt nicht.
Ja, mit dieser
da habe ich irgendwie die Vorgänger schon schöner gefunden, glaube ich.
Wo der komplette Querbalken oben jetzt ist, gell, ja.
Der Querbalken, ja, oder auch diese, ja, eben dann auch den Durchbruch, den sie sozusagen dann hinten haben, gell, mit dem, was ist das?
Ja, so ein Keramik Shield.
So Keramik ja. Shield, oder? Ist hinten auch,
gell? Damit halt die Antennen durchkommen durch den Unibody.
Also quasi der Glas, ja.
Irgendein Glas, genau.
Es war ja so geil. Jetzt haben sie ja, die letzten Jahre haben sie eigentlich ja immer gesagt, so, ja, Titan, voll geil und hin und her.
Ja.
Und heuer haben sie irgendwie beides gesagt, ja, haben sie irgendwie gesagt, ja, Titan, weiß ich nicht geil, aber fürs Air, schau geil, für den Rahmen.
Ja, wegen der Steifigkeit oder so, ja, ja.
Genau.
Aber gewichtstechnisch ist es ja halt zu, ja.
Ja, voll, ich meine, ich habe, ja.
Deswegen sind sie wieder auf Alu zurückgekommen. Was schon krass ist heuer, dass sie beim Pro jetzt einmal so eine extreme Farbe auch haben, weil das haben sie früher überhaupt nicht mehr gehabt, da haben sie aber nur so Shades of Grey gehabt eigentlich, kannst du sagen. Ja?
Ja, das stimmt, ja.
Was halt schräg ist, dass sie kein Schwarz mehr haben, ja.
Stimmt eigentlich, ja. Da habe ich natürlich das komische, das ich finde auch das Weiß oder Grau oder was das da jetzt ist, oder Silber, keine Ahnung.
Ja.
Ist irgendwie echt strange, ja. Ich meine, davon wandern kann man sich eher nur, glaube ich, das Blaue, manchmal sollte man sich auch mal ausschauen, wie das in echt halt dann ausschaut, ja. Aber beim Blauen siehst du jetzt nicht so viel, ja, andererseits, ja, du hast das in der Hülle eine scheißegal, was ja, ist eigentlich in Wirklichkeit.
Bei den Hüllen haben sie jetzt dann versuchen, wieder einen neuen Anlauf ja. Mit den Feinwoven haben sie lassen quasi und jetzt heißt es irgendwie, wie heißt es jetzt, die Neichen?
Ja, aber gibt schon, oder? Die Feinwoven.
Nein, die Feinwoven haben sie dann eingestückt quasi, weil das nicht funktioniert hat, ja. Und hier sind, jetzt warte mal, ich muss da kurz einmal schauen, Zubehör, iPhone, wie heißt denn die jetzt? Nicht mehr Feinwoven, sondern also das heißt Funktionsgewebe auf Deutsch, ja. Warte mal, Apple dort, wie heißt denn das auf Englisch? Wie kommt man denn da auf die englische Seite? Warte mal,
Funktionsgewebe.
Ja.
Ach, sowas.
Heißt das nicht vorher Feingewebe geheißen quasi oder was? Wie heißt das
denn? Ah, das ist ja dann nur das, oder? Das ist ja nur das Feinwoven, oder?
Nein, das ist ja anderes Material jetzt. Dann.
Ach so.
Ja.
Polyester.
Naja, es war vorher schon, sie haben es ja gemacht quasi, weil es wegquitten vom Leder halt, weißt du, weil es halt quasi vegan und so hin und her. Und dann haben sie quasi dieses Feinwoven eingeführt und jetzt hast du Techwoven, genau. Und das ist halt irgendein anderes Material jetzt wieder, ja. Und sollte besser halten anscheinend, ja. Ah ja, und diese Cross-Body-Straps haben sie eingeführt.
Alter, okay.
Und Bumper-Case fürs iPhone Air, ja, wo man nur rundherum außen was hat, so ein Bumper, ja. Ein bisschen neue Varianten von den Gehäuse haben sie, ja.
Da kannst du mit dem Cross-Body-Band kannst du einfach quasi den Preis für, also kannst du einfach das Geld, was du sozusagen für die Hülle zahlst, einfach verdoppeln.
Ja, genau. Ja, das ist
weil da kostet die funktionsgewobene Case kostet 70, also 69.
Ja.
Und das Crossbody-Band, da ist aber quasi keine Hülle dabei, oder?
Nein, das ist
nur das Tour. Ist nur das Bundle. Ja, ja. Ja.
Das ist ja auch so mit einem Magnet drinnen quasi, das ganze Bundle, so ein dünner Magnet, dass das halt auch nicht weghängt dann, wenn es doppelt ist und so, sondern das zusammenhält und so. Mhm. Hightech, ja. Aber 140 Euro kostet ausgehend noch für Hülle plus Band, ja.
Ja, aber das habe ich nicht mit diesem Crossbody-Band, das heißt jetzt quasi die neuen Hüllen von Apple, die da kannst überall dieses Crossbody-Band dann dranhängen, oder wie? Weil das hängt ja an der Hülle, ja, oder? Ja,
nicht alle, also diese zum Beispiel die durchsichtige, glaube ich, nicht, oder du musst jetzt schauen, gewisse kennen so, das, ja. Die haben unten dann nur so, wenn man schaut bei den Fotos, wenn man es da gibt, das kann man es von unten anschauen, da haben sie dann seitlich noch zwei so extra Löcher.
Mhm.
Ja, jetzt habe ich gerade bei der durchsichtigen, die hat okay. Das aber auch. Warte mal, der Bumper hat auch, aber es gibt anscheinend alle, was diesen nicht haben, ja. Ja.
Der Bumper, das ist auch krass.
Mhm. Die haben dann nochmal seitlich zwei so Löcher, wo man das durchfadelt, ja. Das. Zum Umhänger. Also das muss irgendwie verstärkt sein, halt auch, was der da hängt, das ganze Ding dran, ja.
Na eben, ja.
Voll. Mit so einer Nylon-Schnur, was das ist, eine Fischerleine quasi.
Aha.
Mhm.
Okay. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Ding ist, diese Umhänge.
Ja.
Dinger da.
Bei die Lea zum Beispiel bei mir, die hat schon lange wie ihr iPhone so umhängen, ja.
Okay. Mhm.
Das ist ihn teilweise.
Krass.
Und jetzt haben sie dort noch ein Accessoire zum Verkaufen, ja. Nutzen sie natürlich.
Okay. Ja. Ich weiß es gar nicht. Hat sich, ich meine, okay, Performantas und so waren, bla.
Ja.
Hat sich da jetzt so richtig was? Sie haben so eine aktive Kühlung,
ja,
jetzt einmal,
aber
oder?
Das ist nur bei die Pro-Head, ja.
Ja, genau.
Ja, dass sie halt quasi so eine Vapor-Chamber drinnen haben. Ja.
Vapor-Chamber, ja. Da dürften sie auch wirklich geil geschaut haben dieses Mal, dass sie halt, oder andersrum, vielleicht haben sie da wirklich auch mit dem Titan halt voll die Probleme gehabt.
Genau.
Oder? Da hat es doch eher am Anfang geheißen, dass die Geräte halt so heiß werden. Und dann haben sie dort einmal einen Fix, da einmal einen Fix nachgespielt, auch von der Software und so.
Genau. Das ist ein Problem beim Titan gewesen, wo es anscheinend mit dem, und auch gerade, weil halt diese Backside komplett close war, immer jetzt sind, ja. Mhm. Die leitet einfach die Wärme nicht so gescheit weg. Ja, das ist auch einer von den Gründen, weil du hast gesagt haben, dass sie jetzt halt auf das Aluminium wieder gingen.
Ja.
Und die Vapor Chamber hilft noch mehr dazu halt einfach, dass das gleich viel großflächiger an das Aluminium weitergeleitet wird. Ja.
Viel großflächiger verteilt wird.
Genau. Einfach zwecks der Kühlleistung, ja.
Ja. Krass, ja.
Ja. Und ansonsten kann man sagen, eigentlich über Software haben sie überhaupt nicht wirklich geredet. Das ganze Event, oder?
Nein, weiß ich nicht. Ich meine, du bist ja eh meistens immer vorne dabei.
Genau.
Was tut sich bei iOS 26?
Ja, wie letzte Woche ist dann eh noch ein Event quasi nur die RC rausgekommen halt, ja.
Ach so, ist ja schon fertig.
Ist ja schon fertig.
Ist ja klar.
Und macOS, es kommt ja morgen alles offiziell raus, also Montag, 15. Und konnte jetzt dann eigentlich, ich meine, ich verstehe es nicht ganz, ich höre ATP an und die regen sich immer noch Murz auf und sagen, wie schlimm das alles ist. Ich kann es nicht nachvollziehen ganz, was da so schlimm sein sollte jetzt. Und klar, die eine oder andere Sache ist vielleicht nicht so gut zum Lesen, wenn du gerade irgendwie was dahinter hast, was irgendwie die Farbe nicht dazu passt oder so. Ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen schaut es frisch, neu aus. Ich finde es ganz cool. Also ich bin sehr happy damit, es passt. Ja.
Okay. Mhm.
Genau.
Schau. Ist also freigegeben.
Ist freigegeben von mir.
Ja, passt gut. Ich schaue da gerade durch, ich habe mir schon gar nicht mehr gemerkt. Also das mit dem Design, okay, das ist ja das Top-Feature wahrscheinlich, gell?
Ja.
Geschaut, gibt es sonst irgendwas von deiner Seite, was jetzt groundbreaking war oder was man jetzt wirklich.
Nein, es ist gleich wirklich, kann man da sagen, hauptsächlich halt einfach neues, frisches UI, ja.
Fotos, Fotos, da haben sie also umgerissen, oder? Bei dem Layout.
Haben sie auch wieder
ein bisschen so einen
Jetzt haben sie da schon so einen Shitstorm gehabt, ja. Mhm. Eigentlich, weil sie so viel geändert hat, ändert sie sich nochmal, ja. Aber ja, das, mit dem muss man halt leben, ja. Genau. Mhm.
Mac ist vielleicht da interessant, oder? Dass du jetzt da einen Zugriff hast auf die, na, wie heißt denn, bei den Kurzbefehlen, dass du ja da teilweise diese Apple Intelligence Models und so einbinden kannst und so.
Ja.
In so kurz, oder geht das eh im iOS auch wahrscheinlich?
Das habe ich noch gar nicht ausprobiert.
Bei macOS. Ja.
Also Shortcuts, Mac, genau, wo es halt am Mac auffällt, okay, du hast jetzt diese Phone-App plötzlich drauf auch und so, ja, zum Telefonieren, gleich wie am iPhone und am iPad, ja, so Sachen. Aber beim Mac fällt halt auch meistens UI halt auf, ja, die Rounded Buttons quasi, die und die Pop-Ups, die halt so aufgängen, schauen halt anders aus und die durchsichtige Menübar fällt das erste einmal auf und so, ja, das kann man sich alles auch wieder umschalten, ja.
Mhm. Genau, ja, da war eigentlich die größte Änderung, war eigentlich beim iPadOS, gell?
Genau, da ist...
Weil sie da jetzt mit den richtigen Fenstern genau. Und so daherkommen. Mhm.
Ich nutze das iPad nicht sehr viel so in der Art, ja, aber wenn man das tut, ist das sicherlich ein riesen Upgrade einfach halt, ja. Und vor allem, wenn man ein große iPad hat, ja. Am 11 Zoll macht es nicht so viel Sinn, weil man einfach nicht so den Screen Space hat, da so die Fenster nehmen und unterzubringen, ja.
Ja, viel. Aha. Es wird für die ganzen, na okay, die haben ja alle so alte iPads, weiß ich gar nicht, ob das da läuft dann.
Ja, ist
das schon. Für die Schüler und so war es vielleicht interessant, gell?
Ja, aber das ist schon relativ weit
zurück
kompatibel. Mhm. Ja.
Okay.
Ja. Mhm. Bin gespannt, jetzt habe ich noch gar nicht geschaut. Ich habe auch so iPad von 2018 noch, das hat die Lehrer im Einsatz in Verwendung auch. Ob das da, und bei den bei den normalen iPads, was ich habe, ja, ob das da noch kommt. Muss ich nochmal schauen.
Ah ja, da
iPad OS 26 kompatibel, Kompatibilität.
iPad Air M2, iPad Air, iPad A16, iPad 8. Generation. Okay, das weiß ich schon. Kein Mensch mehr, was für ein iPad das
hat. Hast du das irgendwo gelistet, oder? Wo?
Ja, auf der.
Ah, da, ja.
Da ein Link.
iPad Pro, größer M4, iPad 11 zur erste Generation und neuer. Okay, das ist dann mein altes noch. Mhm. Mhm. Da sind schon viele dabei noch, ja. Achte Generation. Vom normalen iPad ist bis zum achte Generation zurück, ja.
Mhm.
Das weiß ich gar nicht, ob das unseres ist, sonst ist es, was wir noch haben. Mal schauen. Ja.
Mhm.
Insgesamt war es dann eigentlich relativ eine kurze Präsentation. Ich glaube, Stunde und 10 Minuten oder sowas, dann haben sie durch gewesen.
Ja, man muss ja halt jetzt schon sagen, jetzt ist halt schon, ja, so über das ganze Apple Intelligence ist eigentlich quasi
gar nichts
gekommen. Das bleibt jetzt offensichtlich halt jetzt einfach, oder? Da ist ja jetzt im iOS 26 an, ist da irgendwas dazu gekommen?
Nein, wirklich, nein. Ich so glaube, bevor es jetzt nicht diesen Durchbruch mit Siri und so weiter endlich einmal schaffen oder da irgendeine Integration mit irgendeinem anderen, wie es jetzt aber rumhauen, dass Claude oder Gemini oder irgendwas reintun, ja, werden sie das jetzt einfach mal, glaube ich, stillschweigen.
Ja, ich meine, so ganz sie haben schon immer wieder mal betont, dass der das dann für das eine Feature Machine Learning und dort AI und da AI und so, aber schauen wir mal, was da noch kommt. Mhm. Ja, das wird halt wahrscheinlich dann nächstes Jahr irgendwie iOS 27 dann der Mega-Aufmacher sei oder halt auch nicht.
Ja, vielleicht mache ich es nochmal in Urlaub, ja. Wenn es dann wirklich
sicher sind, dass es geht. Ja, genau.
Ja.
Obwohl, da habe ich auch vom Michael Fischer, der hat so ein Google Pixel 10 Review jetzt gerade gehabt.
Mhm.
Und ja, weißt du, da gibt's ja auch, ich habe mir es jetzt nicht im Detail gemerkt, was da jetzt wieder der Marketingname ist, aber da gibt's ja quasi auch so einen Modus, wo sie irgendwie sagen, ja, sie schauen sich deine Mails an, deine Kalendereinträge, alles, was du quasi mit Gboard eintippst, etc., lernen halt daraus, ja. Und dann versuchen sie halt auch so kontextabhängige Hilfestellungen halt zu leisten, je nachdem, was du halt jetzt gerade machen magst und wo du halt dann gerade befindest und so. Und das hat er jetzt gerade in seinem letzten Video, warte mal, muss ich schauen, das finde ich halt eigentlich auch ein bisschen, zumindest kritisiert, sage ich jetzt einmal, dass das halt auch dann immer so semi-geil jetzt irgendwie funktioniert hat, ja.
Ja.
Obwohl die quasi alles von dir wissen, ja, muss man sagen. Also es ist halt auch nicht, ich glaube, das ist irgendwie, keine Ahnung, weißt du, da sieht man die Möglichkeiten da, teilweise, so und glaubt, ja, voll geil, das löst ja voll viel, ja, aber was dann eigentlich konkret lösen soll jetzt in deiner täglichen Verwendung vom Handy, ich glaube, das also weiß ich nicht, ob es da so viele Killer-Beispiele gibt, was?
Ich habe ja so, letztens, wenn wir bei uns in der Firma geredet haben über noch ein iPhone-Event und so, dann habe ich auch mal meine Kollegen gefragt, die aktuelles Pixel 10 halt haben, ja, ob sie da irgendwie, weil da ist ja auch eigentlich das Gemini, kann man sagen, schon weiter, ja,
ja.
Aber die haben auch nicht wirklich gesagt, dass sie es für irgendwas hernehmen, sozusagen.
Ja, das ist vielleicht geil, wenn es halt eben ich meine, die Gemini-App, ich meine, die kannst du eh am iPhone auch installieren, ne? Dann hast du halt einen Assistenten, mit dem du jetzt so ein wenig quatschen kannst, der da halbwegs vernünftige Sachen ausspuckt oder so.
Ja.
Aber ich weiß nicht ganz, was da die Erwartungshaltung dann ist, was der von diesem ganzen, ja, passt, wir wissen jetzt den Kontext und so, außer halt bei so konstruierte Beispiele mit, was weiß ich, was war das? Keine Ahnung, du musst deine Mutter auf dem Flughafen führen oder vom Flughafen holen oder irgendwie so irgendwas. Also was? Da kommst du halt auch gleich in so ganz so, keine Ahnung, ganz so schwierige Situationen jetzt auch irgendwie ein, was jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du magst jetzt irgendwie Urlaub buchen und magst dich da unterstützen lassen oder irgendwie so, ja. So, ja, Alter, magst du das wirklich jetzt automatisiert machen lassen oder irgendwie so, weißt du? Ich finde das ganz schwer, dass da so, und ich glaube, das sieht man mit diesem umeinander Gedruckse und so, weil, ich meine, die haben halt gar Milliarden von Benutzer, die sie halt da haben, und die können sich halt wahrscheinlich nicht recht viel so Fehltritte oder sowas leisten, wo halt dann, was der Teufel was passiert, wenn die AI da irgendwie daneben haut oder so, ja. Puh.
Ja, nein, bin gespannt.
Soll relativ stable sein und ja, trotzdem soll es irgendwie Magic sein und ich bin echt gespannt, ja, was da, mir kommt vor, so richtig auf dem grünen Zweig da ist so irgendwie noch keiner gekommen, aber kann ich sein, dass ich mir täusche.
Bin gespannt, ja, wenn es da dann einmal so ist, dass es auf die Geräte irgendwie, ich meine, der Traum ist ja schon immer halt, dass das mehr über dich weiß oder dass halt die Zusammenhänge besser checkt und den Kontext und so weiter, ja.
Ja, ey, aber bei was quasi.
Ja, ich meine, weiß nicht, ob es dann gleich so viele neue Use Cases auftut oder sowas, aber ja, wenn ein Wecker stört oder ein Kalendereintrag, erinnere mich morgen an dies und dies, das funktioniert ja eh so halbwegs, wenn man weiß, wie man es sagen muss, ja. Aber ich meine, ist zum Beispiel eine ähnliche Geschichte, wo ich mir auftrage, ich meine, da fallen mir schon Use Cases ein. Beispiel jetzt, beim Tesla gibt es jetzt in Amerika auch schon, dass du einen Grog drinnen hast quasi, ja, und dann Grog im Auto zu haben als Assistant, der intelligent ist, das störe ich mir schon, da fallen mir schon Sachen ein, weißt du, dass ich halt sage, okay, navigiere mir jetzt dort und da hin und ich möchte aber dort in der Nachricht irgendwo ein Parkhaus haben oder so, weißt, oder schauen wir halt nach, ob es da in der Nachricht irgendwo beim Hinfahren ein Restaurant gibt oder irgend sowas, weißt? Ja. Und planen wir das in die Route ein oder so, bevor ich da lang herumsuchen muss, weißt? Ja. Und da kann man das halt sagen, da gibt es ein Steakhouse und ein Mexikaner und ein Italiener und wo willst du hin oder so, ja? Dass du mit dem ein bisschen unterhalten und reden kannst. So Sachen, die stellen mir schon ganz praktisch vor, ja? Und ich weiß nicht, ob du das beim iPhone oder auf einem Mobiltelefon dann auch in die Richtung hinkriegst, dass du jetzt sagst, ja, was habe ich denn da nächste Woche, wo passt mir das am besten ein in den Kalender, dass ich das und das unterbringe oder irgend sowas halt. Ja. Naja.
Ah ja, voll. Voll. Bindest du halt Vollgas an die ganzen Dienste von dem jeweiligen Anbieter halt zumindest derzeit, gell? Weil halt das.
Ja, wenn ich mit dem iPhone jetzt hernehme, da habe ich schon meinen Google-Kalender abonniert und der hat den Account dort und kann da nachschauen und so, ja. Weißt? Also das ist schon eine Mischung aus verschiedensten.
Ja, Reminders tragen da das auch vielleicht ein in deine Google-Erinnerungen oder Beispiel. Was der Teufel, wo die das eintragen. Ja, voll. Naja.
Aber es ist schon witzig auch, wie wir das jetzt immer mehr in der, sage ich mal, nicht nerdigen Normal-User-Welt oft so Thema und normaler wird, so jetzt gerade wieder beim Fußballverein, wo der Noah spielt auch, da gibt es halt dann über die Webseiten vom Fußballverein schon die Termine, wo die Spiele sind, so als Kalender ICS-Subscribing-URL, Ja. Mhm. Und ich habe das jetzt dann einmal in unserer WhatsApp-Gruppe, wo wir uns organisieren, halt eingeschickt und habe gesagt, hey, weil das oft das Problem war, weißt du, wo ist denn jetzt das Spiel genau? Welcher Sportplatz? Was ist da die Adresse? Wie navigiere ich da hin? Weißt? Und da steht das überall sauber dabei, gepflegt und so. Das musst du nicht selber in den Kalender eintragen. Sage ich, hey, schicke das in die abonniert den Kalender, weißt du? Dann habst du das immer dabei, braucht es nicht selber eintragen und nichts. Und das findest du immer hin, trippst du einfach drauf und sagst, navigiere mich dorthin, ja, zu der Location. Aber ja, da ist dann halt schon, gibt's so 30-40%, die machen das einfach, da, checken das sofort und andere sagen, das habe ich noch nie getan, aber ist cool, möchte ich haben, wie tut man das? Ja.
Ah, genau.
Muss man halt auf dem Android ein bisschen anders machen, wie am iPhone und so, ja. Aber es ist halt einfach schon praktisch, das ganze Zeug eigentlich für Alltags-Usage, ja.
Ja, voll.
Kommt immer mehr an halt, ja.
Ja. Ja. Bisschen, ja, genau, voll, wenn sich die Leute wegen damit beschäftigen und so, gell. So automatisch ist halt dann, ja, ist halt dann schwieriger, ja, dass dann das gewünschte Ergebnis kriegst. Also wenn du halt deine Kalendertermine nicht in Ort eintragst, ja.
Ja.
Weil du halt nicht irgendwie checkst, dass das dann Sinn macht oder dass dir halt der iPhone dann auch jetzt schon sagen kann, wann du wegfahren solltest, etc. Ja, was ich auch so, was mir auch sagen kann, ist ein AI-Feature und so.
Ja, ja.
Also, dein Telefon, wann du wegfahren sollst, genau. So auf Basis vom Verkehr.
Tut's ja sogar.
Aber,
ja?
Ja, eh, sag ich, tut's ja, aber du musst halt,
die Location
eintragen. Genau. Du musst halt Location eintragen und so Geschichten, ja. Also du kannst jetzt nicht ausgehen, dass du halt nix da musst, quasi,
und halt. Wobei, also, das fällt mir zum Beispiel so wieder ein, das war was, für jemanden, der sagt, okay, ich krieg da jetzt über iMessage oder WhatsApp oder was so einen Link daher geschickt, ja, und ich weiß nicht, was ich da tun sollte damit, ja. Ich meine, natürlich, wenn ich draufklicke, passiert auch vielleicht irgendwas, aber in dem Fall, glaube ich, geht nur die Webseiten auf und der landet dann over, den Fall. Aber, jetzt zum Beispiel zu sagen, hey Siri, ja, da, was tue ich mit dem Link, kannst du den irgendwie als Kalender abonnieren? Was? Dass er den Kontext checkt. Hey, du hast da gerade ein Message gekriegt, da ist ein ICS-Link drinnen. Ah ja, den wärst du morgen. Ah ja, und den kann man natürlich als Kalender abonnieren. Das geht dort und da in die Settings, ich mache das.
Ja.
Ja? So intelligent stört man sich halt vor, das hilft halt auch die Leute. Ja?
Das stimmt, ja.
Ja. Naja. Gut, wir werden sehen. Also du hast jetzt noch keine Betas und nichts drauf gehabt.
Nein.
Also kriegst du morgen die volle Krönung quasi.
Ja? Genau, wieder mal runtergeladen, eine Runde.
Also dann gehen wir nächste Woche über deine Ersterfahrungen quatschen. Ja? Oder in zwei Wochen, dann waren wir wieder. Oder in drei, je nachdem. Genau.
Ja, voll. Mhm.
Haben wir sonst noch was abschließend? Weil die 1,5 Stunden haben wir wieder beieinander.
Puh, nein.
Entertainment News. Ich war in die im Sommer in dem F1-Film von Apple.
im Kino. Hast du
geschaut, ja, mit Brad Pitt und so. Ja, das war sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Der hat mir echt gut getaugt. War kurzweilig auch, also die Dani war mit und der hat auch Spaß gemacht und gut gefallen. Auch wenn es so Formel 1-Thema und so. Aber trotzdem war lässig, ja. Den haben sie jetzt eh, glaube ich, sogar schon auf Apple TV auch zum Schauen, ja.
Naja, ich habe mir jetzt gerade gedacht, der wird eh bald
einmal wird jetzt auf Apple TV schon, auch sein. Genau.
Apple TV.
Foundation haben wir auch ein bisschen weiter geschaut, aber da sind wir noch nicht ganz dort, wo der aktuell ist, aber jetzt weiß ich zumindest, was mit dem Maultier gemacht hast, ja.
Ja, okay.
Das war jetzt schon der Hinweis, ja. Und sonst,
was genau, da ist jetzt die genau, aber das haben wir eh falsch
gemacht, schon gekriegt,
oder? Dass da die dritte Staffel, genau, ich glaube, dass die jetzt eh schon komplett heraus ist. Ich habe jetzt erst gestern oder vorgestern haben wir wieder mal ein, zwei Serien angeschaut.
Ja, wir sind da noch mit in der zweiten, glaube ich, oder so, ja. Und Ding habe ich fertig geschaut, Andor, die erste Staffel, war sehr cool, ja.
Ja.
Jetzt dann aber die zweite angefangen, glaube ich. Ja. Ah ja, Ding, was? Jetzt, was ich mir geschossen habe auf, wie muss ich das erzählen, auf Will Haben, habe ich schon länger ein bisschen geschaut. Ich habe ja PlayStation 5, ja.
Ja.
Und da gibt es PlayStation 5 VR Headset, ja. Das hat ja weil so 600 € kosten, euch, das war mir aber viel zu viel. Und die gingen jetzt teilweise schon neich, teilweise im Geschäft um 300, 350 oder sowas her. Und ich habe mir jetzt auf, glaube ich, 250 oder 260er Will Haben ausgeholt. Ja.
Okay. Ist das dieses VSO?
Ja, die schau ich nehmen wir noch einen Link.
Ah,
VS5 VR2 heißt das. Ja. Weil, ich meine, es gibt nicht so weiß gut, wie viele Spiele. Alter, was habe ich jetzt da falsch? So einfach, ja. Aber extrem gut unterstützt ist Gran Turismo 7, ja. Also das Autospiel, okay. Ja.
Krass.
Da huckt man halt wirklich virtuell in dem Auto drinnen und fährt diese Rennstrecken in, also, einem Feeling wie nicht. Also es ist einfach, es fällt halt nur noch die Force, also die Gehkräfte, ja. Aber, ja, ja. Aber sonst ist das echt genial, ja. Da habe ich schon einige Stunden am Abend noch gespielt damit. Und ich habe so seit Jahren so ein Lenkradl auch, ja, was ich mir dann auf den Tisch montiere. Und dann gibt's da auch, das habe ich auch dann erst später rausgefunden, wenn ich das vorher schon gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon früher gekauft, gibt's für die PSVR auch noch einen PC-Adapter.
Aha. Ja. Ach so.
Da schaue ich auch gleich noch wegen einem Link daran. Warte mal. Das ist nur die Erklärung, PSVR, PC. Ja, auf jeden Fall, den hat man quasi einen USB-Sticker, mit dem man das an die PlayStation, an den PC ansteckt, ja. Und dann kann man zum Beispiel Steam Games, die VR unterstützen, auch mit dem Headset spielen.
Mhm.
Ja. Und da gibt's noch viel mehr, also da gibt's noch viel mehr Autorennen auch und so, ja. Und was ich mir jetzt auch da im Steam-Shop dann zugeklickt habe, ist, weil ich so ein alter, früher habe ich das immer gespielt, Star Wars, X-Wing, TIE Fighter Games und so, ja, da gibt's Star Wars Squadron, heißt das, das hau ich jetzt auch gleich einer den Link, Star Wars Squadron, und das ist halt voll so mit Story, so ein X-Wing, TIE Fighter Flugsimulator halt, ja. Und das ist halt auch mega geil mit VR. Da huckst du halt quasi im X-Wing drinnen, ja. Und, ja, mit, kannst halt da dann den X-Wing und den TIE Fighter in so, durch so Missionen navigieren halt. Und mit dem Headset ist es einfach so geil, gerade bei so Space-Kämpfen, weil du halt ständig, was ich den TIE Fighter irgendwas, der flickert an dir vorbei, hinten nach hinten, ja. Und du hast halt den Kopf nach oben da und schaust halt, wo der hinter dir hinfliegt und weil du noch nach oben ziehst und den nachfliegst oder sowas, weißt du? Also du kannst das so geil in dem Raum und umschauen, du bist einfach viel besser unterwegs und es ist auch, durch das, dass das so im Weltall ist, wo ja eigentlich keine Schwerkraft ist, ja, fühlt sich das sehr realistisch irgendwie an, weil du ja eigentlich eh da quasi keine Gehkräfte spürst, so quasi. Ja? Also das passt auch voll gut dazu. Ja? Also für die, das war, also ich meine, ich habe jetzt leider nicht die, so viel Zeit, weil dass ich das tue, aber immer wieder mal dann einmal am Abend da stehen da oder zwei, das mit dem Headset, das ist nochmal eine neue, ganz normale neue VR-Erfahrung. Es gibt da ein Resident Evil, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das, glaube ich, ist ziemlich hardcore vom Schockfaktor her quasi, wenn da die Zombies um die Ecke kommen. Aber ja, ein paar Spiele gibt's, die ganz gut supportet werden. Ah ja, noch was gibt's auch, das habe ich aber auch noch nicht ausprobiert. Was sollte auch mega geil sein. Wie heißt das? So ein Weltraum-Dinger, wo alles generiert wird. Fuck, warte mal, PlayStation, PS5, VR, Galaxy Game. Wie heißt denn das? No Man's Sky heißt das, glaube ich, oder?
Kann sein, ja. Ja,
ja. Das unterstützt auch quasi das VR-Headset, genau. Ja, No Man's Sky VR. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das sollte auch mega sein, also, ja. Aber da kann man halt, in dem Spiel kann man halt so viele Stunden und Tage versenken. Das ist so ein richtiges Aufbauspiel halt im Weltraum, wo du halt Rohstoffe auf verschiedensten Planeten und so weiter sammeln musst und dann dein Raumschiff bauen kannst und nochmal umfliegen und so, ja. Ja.
Ja, okay, ich sehe schon.
Genau.
Die wird nicht fad.
Nein. Ich habe ja mal quasi Ende der Ferien ist die Dani mit den Kids noch mit einer Freundin Italien gefahren für 4 Tage. Und da habe ich dann 4 Tage sturmfrei gehabt. Da war Sonntag auch dabei. Und da habe ich den ganzen Sonntag halt nur gezockt. Das habe ich genutzt, ja. Und dann so am jeden Abend dann auch noch, wenn keiner daheim ist, weißt du, nach der Arbeit umgeschalten auf VR und dann, ja, es war okay. Habe ich ein paar Stunden unterbracht.
Oh Gott.
Genau. Sonst ist es nicht so leicht,
Ja.
Dass man die Zeit findet für sowas.
Ja, ich würde mal sagen, zum Glück hast du eine Familie, weil sonst würden wir die an den,
ja. Ja.
An den virtuellen Raum verlieren.
Genau, ja, ja. Ich war, also entweder wird Workaholic-mäßig so viel arbeiten und oder dann halt wieder zocken, so phasenweise. Ja. Ich sage aber, das ist gut, dass ich Familie habe, das hilft mir sozial total.
Ja, genau. Ja, ein paar soziale Kontakte.
Schon nicht, ja.
Nein, schon nicht.
Na gut, auf dieser lustigen Note beenden wir das da heute. Ja. Ah ja, Freakshow habe ich auch wieder mal gehocht, die letzte Zeit.
Ja.
Da war jetzt einmal Huckler wieder da. Das war auch ganz cool, die Episode letzte, über das Messerschleifen haben sie da geredet und so. Das hat auch sehr meine Erfahrung gedeckt, was ich so gemacht habe mit Messer und so Zeug. Das ist auch ganz spannend. Also ein Tipp an die Hörer, wenn das interessiert. Ja. Über Küchengeräte, ja, haben sie einmal
so gesehen in die
Tierlist gemacht.
Ich habe es noch nicht angeschaut in die, also ja, ich habe es in die Shownotes habe ich auch reingelesen. Ja. Aber es viel für mit Messerschleifen und alle möglichen.
Ja.
Die Dings, die Gardener Gartenpumpe, ja. Oder? Die du quasi mit dem Bohrer, genau, bedienen kannst. Oder
so Sachen haben sie auch viel geredet. Man
kriegt ein Gerät und so. Ja.
Oh, ey, da, das war richtige Shopping-Listen, Shopping-Tour.
Ja, krass.
Das ist eine coole Episode, ja.
Okay, muss ich auch noch eine machen.
Na gut, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend und den, okay, Hörern auch so. Schöne Zeit und dann guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.
Ciao.
Ciao.